Hallo und herzlich willkommen in Folge 21 der Strafbar. Ich freue mich, dass ihr uns wieder alle zuhört. Wer sind wir? Ich bin Laura Herdrich, ich bin 28, ich bin noch Doktorandin. Es ändert sich hoffentlich bald. Und mache ein bisschen Kommunalpolitik, momentan ein bisschen mehr. Und mache das Ganze hier mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Ich doktoriere nicht. Ich verteidige.
Das ist auch gut. Was machen wir hier,
gut,
Daniel?
Was machen wir hier? Wir machen hier die Strafbar. Ich habe heute gelesen, also im Wesentlichen sind wir so eine Art Bierzelt oder Biergarten auf niedrigstem Niveau und unterhalten uns gar nicht richtig über Strafrecht. Dafür aber links und rechts von, also wer iTunes kommt von der iTunes-Bewertung.
Den Kommentar so gelesen.
Genau. Ja, ja, sicher, ich lese die auch auf diesen. Also wir unterhalten uns auf Biergartenniveau über Strafrecht. Dabei streichen wir so die eine oder andere wissenschaftliche Theorie. Wir sind aber keine Vorlesung. Außerdem sind wir viel zu politisch dabei. Steht. Das machen wir hier so.
Okay.
Und wenn ihr ernsthaft wissen wollt, was wir so treiben, oder dass ihr es gleich merkt, schaut mal in Folge 0. Da erklären wir so ein bisschen, warum wir so ein bestimmtes Selbstverständnis haben.
Genau. Was ist unser Auftrag? Nee, nicht unser Auftrag, was ist euer Auftrag?
Euer Auftrag ist es, uns bei Twitter zu folgen. Uns, wollten wir nicht zu Insta demnächst? Vielleicht doch bald
ja,
bei Insta zu folgen.
Ja, wir wollen zu Insta, ich habe noch kein Konzept dafür.
Laura erarbeitet noch ein Konzept, das dauert 3 bis 8 Jahre und am Ende ist sie Doktor.
Dauert vielleicht
Doktor,
so lang
Doktor
wie meine
Inst.
Doktorarbeit.
So, genau. Und also Doktor Inst Laura wird sich bei Gelegenheit dort einmischen. Also bei Gelegenheit, wenn wir auch bei Instagram, aber folgt uns bitte bei Twitter, empfehlt euch unseren Freundinnen und Freunden. Und heute haben wir mindestens 2, 3 Leute, die wir auf Füße treten.
Ja,
das im zweiten Thema.
Wir gern.
Nee, im dritten Thema. Verlinkt uns mal ordentlich auf Twitter, dass die Leute das auch merken, damit sie sich ärgern.
Genau, wir haben 2 Twitter-Vorschläge nämlich heute bei als Themen drin.
Joop.
Also danke dafür.
Genau, das ist euer Auftrag. Außerdem könnt ihr uns immer E-Mails schreiben und tolle 4-Sterne, 5-Sterne-Bewertungen. Nur keine 1-Sterne-Bewertung.
Das wäre traurig.
Ich habe auch noch nie eine 1-Sterne-Bewertung geschrieben. Nicht mal bei so einem CDU-
Nee, dann habe ich schon gar keinen Bock. Also wenn mir etwas überhaupt nicht gefällt, dann kommentiere ich das gar nicht.
Ich höre Sachen vorhin nicht, die ich nicht.
Genau.
Gut. Kommen wir zum ersten Thema. Und da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen disclaimern.
Du musst mir halt. Die Themen müssen wir erstmal nennen.
Ja, unsere Themen sind, Laura.
Unsere Themen sind Missbrauch, Heinsberg und Fridays for Future.
Wie der Boomer sagt.
Hat keiner verstanden.
Mensch, FFF, wie der Boomer sagt.
Das schon.
Ich bin gar kein Boomer.
Genau.
Vielleicht nochmal zum, genau, bevor wir anfangen
Thema
mit dem.
An.
Genau, auf Thema 1, da geht es um die Reform zum Kindesmissbrauch und da vielleicht ein kleiner Disclaimer vor, weil das ja doch ein Thema ist, was emotional ist. Wir freuen uns natürlich auch über emotionale E-Mails, aber nochmal zur Erinnerung, wir sind ja ein Strafrechtspodcast, das heißt, wir gucken von der Strafrechtsseite her und auch von der Folgenseite für die Täterinnen und Täter, hauptsächlich natürlich wie immer Täter. Und deswegen werden wir wie immer für die Opfer nur so durchschnittliche Empathie aufbauen und das ist natürlich vielleicht dann nicht also unser Blickwinkel. Also wenn ihr jetzt euch das anhört und sagt, wow, ihr seid dabei empathielos gegenüber den Opfern, dann sind wir nicht empathielos, aber wir haben vielleicht einen Standpunkt, der noch ein bisschen von der anderen Seite guckt und nicht nur sagt, was ja richtig ist, jeder Missbrauch ist immer voll schlimm. Oder sogar, also man kann sicherlich innerhalb von Missbrauch noch differenzieren. Kommen wir gleich zu, ob man das kann und muss und wie man das will. Aber natürlich, das ist richtig, dass jeder Missbrauch sehr super schlimm ist. Aber wir gucken jetzt auch nochmal von der anderen Seite, wie, also nicht von der Täterseite, sondern von der Seite des Rechtsstaats und der Rechtswissenschaft. Was gibt's da zu beachten vielleicht, wenn man sowas macht?
Ja, wir werden uns bemühen, trotzdem sensibel mit dem Thema umzugehen, weil das schon ein Thema ist, was natürlich ist. Nicht so wie Betrug oder Diebstahl oder so. Wir haben das, glaube ich, in unserer Testfolge auch gehabt. Das Thema.
Ja, wir haben schon mal über sowas gesprochen.
Genau. Also falls da jemand noch mal reinhören möchte, kann er das gerne tun. So, wir wollen über die Verschärfung der Regelung zum Kindesmissbrauch und zur Kinderpornografie sprechen. Das ist ja seit, ich glaube, so ein bisschen diskutiert wird schon seit Münster darüber. War das Münster? Nee, das war Lückte.
Was ist denn Lückte und was ist Münster?
Lückte war vor einem, da haben wir, glaube ich, in unserer zweiten Testfolge drüber gesprochen. Das war der Fall mit dem Campingplatz, wo ein Mann mehrere Kinder, meine ich, auf so einem Campingplatz, wo er gewohnt hat, missbraucht hat und wo ganz viel schiefgelaufen ist Richtung.
Unter anderem hat er über Jahre, lange Jahre sein Pflegekind missbraucht, genau, und dafür benutzt oder soll missbraucht, ich weiß nicht, was Urteil rechtskräftig ist. Es ist rechtskräftig, soll ein Pflegekind missbraucht haben und dieses Pflegekind dafür benutzt haben, um quasi gleichaltrige Kinder anzulocken.
Genau.
Zu missbrauchen, und dahinter steckte, soll ein Netzwerk von Leuten gesteckt haben, die da sich daran beteiligt haben, in diesem Missbrauch, oder aber auch sich die entsprechenden Bild- und Videodateien haben. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, Anweisungen gegeben haben sollen, was so passieren soll in so einem Video, und jede Menge Leute, die das abgenommen haben.
Ja, das war auf jeden Fall, meine ich, auch etwas größer. Es gab viel Versäumnis, sage ich es mal ganz vorsichtig, in dem Fall. Also es verschwanden dann auch mal so Beweismittel und so bei der Polizei, die waren dann weg.
Oder wurden noch welche gefunden von dem Typen, der diese Laube abgerissen hat?
Genau.
Weil man nicht richtig durchsucht hatte.
Auf jeden Fall, ich glaube, das war so der Punkt. Es ist nicht der erste Fall, aber das war, glaube ich, jetzt mal wieder, muss man leider auch sagen, einer der größeren. Da fing das Ganze an, und jetzt kam das Ganze nochmal hoch. Ich meine, im Zusammenhang mit, war das jetzt Münster, wo das war? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Daniel, vielleicht weißt du es. Ansonsten ist das Thema Kindesmissbrauch ist momentan ja wieder aktuell, weil wieder so ein großer Ring ausgehoben wurde mit zig Millionen Videodateien und so. Und deswegen wird jetzt mal wieder darüber diskutiert, ob man das nicht alles ein bisschen verschärfen muss. Und es gibt jetzt einen ersten Entwurf, und den wollen wir uns einfach mal angucken und wollen mal die Punkte durchsprechen und gucken, finden wir das sinnvoll, finden wir das nicht sinnvoll und wenn ja, warum?
Ja, vielleicht noch kurzer Hinweis, ich glaube, du meinst nicht Münster, sondern Bergisch Gladbach.
Es kann auch sein, ja.
Mit den 30.000 neuen Spuren.
Das kann sein, ja.
Ja, da kann man vielleicht nochmal einen Satz zu sagen. Also wenn ihr das mal googelt, es gibt da diese 30.000 neuen Spuren im Fall Bergisch Gladbach. Soll heißen, es gibt dann irgendeine Auswertung von Kinderpornografie-Rings, was immer das auch wieder ist. 30.000 Spuren, das sind übrigens nicht, wie berichtet worden, werden das nicht 30.000 Verdächtige sein. Weil 30.000 Verdächtige wäre zwar auch krass, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Verdächtiger in so einem, wenn ich so tausche mit irgendwelchen Sachen, mehr als eine Spur produziere, ist ja doch relativ hoch.
Das ist richtig.
Nur so als Hinweis. Gut, aber was ist jetzt eigentlich geplant? Also vielleicht mal zur Einordnung, warum erzählen wir das davor? Aus diesen Taten sind zwei Sachen passiert, nämlich einmal, dass der Innenminister Reul, heißt er, glaube ich,
ja,
in NRW ziemlich unter Druck geraten ist, und über diese Affäre ist in Niedersachsen auch ein Landrat zurückgetreten, hauptsächlich, weil das der Landkreis sein soll, der das verbockt hat mit dem Jugendamt, was aber auch, ich sag mal, zwischen den Parteien in Niedersachsen ultra umstritten ist, aber am Ende hat er auf jeden Fall gesagt, ich kann das nicht mehr.
Das stimmt. Also wie gesagt, Testfolge 2 ist noch online, da haben wir da nochmal drüber gesprochen. Aber wir fangen jetzt mal an. Gesundheit.
Ja. Zu niesen? Bin allergisch gegen sowas.
Ja, das ist auch okay. Fangen jetzt mal an mit dem Reformpaket. Also, fangen mit was ganz, was heißt einfachem, aber mit einer Änderung an, mit einer begrifflichen Änderung. Das Kapitel, wo diese Sachen geregelt sind, alles was Kinder und Jugendliche betrifft, ist überschrieben bisher mit sexueller Missbrauch von Kindern, sind die Paragraphen 176 bis 176b. Und das soll geändert werden in sexualisierte Gewalt gegen Kinder, weil man nämlich, die Begründung ist, Missbrauch würde ja bedeuten, dass es auch so etwas wie Gebrauch gäbe, also dass man auch legal mit Kindern sich verhalten könne. Und deswegen möchte man das Ganze umbenennen in sexualisierte Gewalt. Und Daniel hat da schon was drunter geschrieben, und ich bitte jetzt um Stellungnahme.
Ja. Soll das wirklich, ich habe erstmal eine Nachfrage auf der Serie, weil wir, also wir berichten, wir kennen, ich glaube, wir haben nicht den Dings vorliegen, also ich habe zumindest nicht den Gesetzentwurf vorliegen.
Ich schon.
Du schon. Und deswegen frage ich mal nach.
Nein, das ist ein Reformpaket, es ist noch kein richtiger Gesetzentwurf.
Aber tatsächlich soll das Kapitel, weil zurzeit gibt es einen Abschnitt und der heißt Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
Ah, ist ja spannend.
Oder soll nur der 176 geändert werden?
Die bisherigen Straftatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern werden begrifflich als sexualisierte Gewalt gegen Kinder gefasst.
Ja, das ist aber, glaube ich, 176A, 176B.
Ja.
Die heißen nämlich derzeit sexueller Missbrauch von Kindern, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge. Mhm. Ich glaube, dann soll das also sexuelle Gewalt gegen Kinder heißen, schwere sexuelle Gewalt gegen Kinder.
Genau, ist nicht
und
das Kapitel.
Sexuelle Gewalt. Gut, dann habe ich nichts dafür, weil ich finde halt das ein bisschen schwierig. Also, das ist Gewalt, ja. Jetzt nehmen wir aber mal, also ganz grundsätzlich sind die Sachen, die alle Leute, also die meisten Leute, wenn sie an Kindesmissbrauch denken, haben ja einen schweren sexuellen Missbrauch. Da geht es häufig um Vergewaltigung, was die Leute erwarten, ja. Sexueller Missbrauch ist aber ein sehr weites Feld, ja. Ich habe mir das vorhin extra mal angeguckt. Sexueller Missbrauch ist, also jetzige Sprache, ist ja jede sexuelle Handlung an einem Kind, also an jemanden, der noch nicht 14 ist. Sein 14. Geburtstag, also 0:01 ist das, oder 0:00 eigentlich schon, wenn man 14 ist, ist es kein Kind mehr. Mhm. So, und eine sexuelle Handlung ist jede Handlung, die objektiv eine sexuelle Handlung ist. Da, super, vielen Dank dafür. Also, was, wenn eine Handlung, ne, irgendwie sexuell motiviert ist und sexuell ist dann zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, ist auch alles super schwierig, ne? So, also super schwer zu definieren. Und der Schritt davor ist, es geht aber auch, wenn der Täter quasi eine Handlung begeht, der er selber, der objektiv keine sexuelle Komponente beigemessen wird, aber für ihn, ne? Also angenommen, ich bin jetzt ein ganz besonders großer Fetisch, oder ich nicht, weil es ein bisschen schlecht ist immer als Beispiel in diesem Bereich, aber es gibt jemanden, der sagt, also ich finde es jetzt super geil, jemanden, das ist ein schwieriges Beispiel, ne? Auf die Schulter zu klopfen. Da geht mir halt voll einer ab. Ja, da wäre das halt ein sexueller Missbrauch. Mhm. Wenn man halt einem Kind auf die Schulter klopft. So, zum Zwecke der sexuellen Erregung. So. Und so, das sind erstmal die Sachen, die total klar sind, diese Fälle. Also wenn du etwas tust, was halt irgendwie mit Gewalt jemand vergewaltigst oder sonst was, irgendwie muss ja nicht immer gleich vergewaltigen. Aber ne, sind ja irgendwelche sexuellen Handlungen, die alle Menschen unter sexuell, so, das ist relativ einfach. Was ist aber? Nehmen wir mal, das ist das Beispiel, was ich aufgeschrieben habe. Wenn ich sage, ist es, wenn dich ein 13-Jähriger küsst, ja, also angenommen, du bist 18, ja, oder 21 oder 25 und dann kommt ein 13-Jähriger und steckt dir die Zunge in den Hals. Mhm. Wenn du jetzt mitküsst, ja,
ja,
dann ist das dann ist das ein sexueller Missbrauch. Jetzt frage ich mich, wo ist denn da die Gewalt?
Ja, genau, das ist der Punkt.
So, das ist halt die Sache. Es ist ein Missbrauch, weil man Kinder nicht küssen darf, also zumindest nicht sexuell motiviert, und ein Zungenkuss, ja, ist eine sexuelle Handlung. Aber der 13-Jährige, der die Zunge hat, du küsst zurück, warum auch immer, man kann jetzt auch anrufen, die 13-Jährige küsst dich und du küsst zurück, ist vollkommen egal. Ne? Und die kann auch morgen, oder der kann auch morgen 14 werden. Der küsst dich, ist das Gewalt. So. Ne? Natürlich muss man, die Erwartungshaltung ist, dass man natürlich sagt, halt, stopp. Aber wenn du mitmachst, warum auch immer, ist das dann Gewalt. Und da würde ich halt sagen, im Strafrecht gilt eine Wortlautgrenze. Der Wortlaut bedeutet, als im Gesetz steht, ich finde, Gewalt spielt da keine Rolle mehr.
Nein.
Wenn der Gesetzgeber also sagt, ich möchte jetzt bitte diese Form von Missbrauch, nämlich das Ausnutzen, dass der andere eine sexuelle Handlung an mir vornimmt, da rausnehmen, dann kann man das natürlich machen. So. Aber das ist natürlich Quatsch. Man wird das natürlich, das ist ja die Gesetze machen, die Gesetze werden nicht sagen, ja, die werden das natürlich weiter so definieren wie Missbrauch, aber eigentlich, wenn man jetzt mal Wortlaut nimmt, finde ich, Gewalt gegen Kinder, dann ist das keine sexuelle Gewalt, wenn jemand passiv quasi bei sowas mitmacht und dann ist es keine, und das ist, finde ich, deswegen finde ich das Schwachsinn.
Ich finde auch, also ich meine mich zu erinnern, dass das, weil das auch in anderen Podcasts schon besprochen worden ist, ich meine, dass das auch eine Forderung von Opferverbänden ist, das zu ändern. Dann immer schwierig. Ich finde, also ich wäre nie.
Warum sagst du, das ist immer schwierig? Das müssen wir, glaube ich, erklären.
Ne, weil die sich schon ja ein Stück weit, also Opferverbände sich ja schon mit den Leuten auseinandersetzen, die von solchen Taten betroffen sind und da einen anderen Einblick haben als du und ich. Was nicht immer gut ist, was natürlich immer ein subjektiver Einblick ist, natürlich, so wie wir auch da subjektiv drauf gucken im Sinne des Rechtsstaates, aber das kann man nicht so einfach wegwischen. wenn Opferverbände mit solchen Anmerkungen kommen.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen schwierig, weil es gibt halt keine Täterverbände aus logischen Gründen. und es macht auch gar keinen Sinn, selbst wenn es Täterverbände gäbe, würde es auch keinen Sinn machen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Das Problem ist aber halt, dass diese Opfergruppenverbände, denen alles furchtbaren Leid passiert ist, das sind halt die Leute, die im Landtag und Bundestag rumstromern, wo dann und furchtbare Betroffenheit auslösen und dann wird vor Hintergrund dieser Betroffenheit irgendwas gemacht. Und ich weiß nicht, ob Betroffenheit vor irgendeiner, also Betroffenheit ist total wichtig, aber ich weiß nicht, ob Betroffenheit der richtige Weg für Politik ist. Ne? Ja. Betroffenheitspolitik würde ja bedeuten, ich mache das jetzt nicht, weil ich das durchdacht habe, sondern weil ich jetzt diesen Menschen helfen will. Du hilfst ja aber vielleicht Missbrauchsopfer, die katholische Kirche hat zum Beispiel sehr viele Missbrauchsopfer produziert, die sehr gut organisiert sind. Ob das dann so richtig ist. Gut, aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Nee, ich wollte nur sagen, also ich wäre bisher nicht auf die Idee gekommen, nur weil da Missbrauch steht, davon auszugehen, dass es auch einen legalen Gebrauch gibt. Dieser Gedankengang wäre mir überhaupt nicht gekommen, wenn das jetzt...
ist auch Quatsch, glaube ich. Also ich halte es für Quatsch, weil Gewalt, es gibt legitime Gewalt, ja. Wenn du durch die Gegend bretterst mit deinem Auto und Menschen gefährdest, und vollkommen besoffen oder bekifft, weiß der Teufel, die Polizei dich mit Gewalt stoppt, um diesen Amok, diese Amokfahrt zu beenden, dann ist das notwendige Gewalt, ein notwendiger Missbrauch. Das sehe ich gar nicht. Also Missbrauch kann ja nie richtig sein. Es ist ja dann auch
Gebrauch.
Genau, ja, aber ja, so ein Quatsch. Also das ist ja, also finde ich wirklich, also ich weiß, dass es irgendwo Leute gibt, die sich das ausgedacht haben. Und es ist eine Symbolpolitik und das Wort werde ich heute noch häufiger abwertend nutzen. Also es ändert nichts, außer dass das ist halt, also und wie gesagt, ich finde, der Begriff Gewalt bedeutet, wenn ich sexuelle Gewalt gegen muss, dann müsste ich es eigentlich so sehen, dass ich Gewalt anwenden müsste. Und es gibt halt Formen von Missbrauch, die ohne Gewalt stattfinden. Ne? Das liegt an der Konstruktion unseres Strafrechts. Weil der Witz ist ja, wir sagen, wer nicht 14 ist, kann nicht zustimmen zu einer sexuellen Handlung. Geht nicht. Und daraus gibt es ein paar Konsequenzen. Ne? Also das, und die eine Konsequenz ist, dass zum Beispiel ich ja gar nicht, also dass es ja eine Zustimmung geben kann. Ja, kommen wir nachher nochmal zu. Und diese Zustimmung darf ich ja nicht, die trotzdem, auch wenn ich diese Zustimmung quasi ausnutze, um mit dem Kind etwas zu tun, ist das immer noch strafbar, weil wir sagen, es gibt keine Möglichkeit, dass jemand, der nicht 14 ist, zustimmen kann zu einer sexuellen Handlung. Und das kann mit Gewalt erfolgen. Das sind dann regelmäßig der schwere sexuelle Missbrauch, aber so ein ganz normaler Standardmissbrauch kann, Anführungsstrichen, ne?
Genau.
Also, ja, der 13-Jährige, der jemand, oder die 13-Jährige, die jemand, die über 13 ist, küsst. Man muss ja gar nicht erwachsen sein.
Ja.
Der 13-Jährige, der die 14-Jährige küsst, ist ja auch immer, die 14-Jährige macht sich immer strafbar.
Mhm.
So. Mindeststrafe ist jetzt Jugendstrafrecht, aber demnächst ein Jahr. Vielen Dank für nichts.
Genau, dazu kommen wir nämlich jetzt. Gute Überleitung. Genau, wir haben ja den Grundtatbestand, der jetzt noch heißt sexueller Missbrauch von Kindern, das ist der 176 StGB. Und der soll künftig ein Verbrechen sein. Daniel, was war noch gleich ein Verbrechen? Holger hatte dich letztens so schön korrigiert, weil du es letztes Mal nicht ganz richtig gesagt hast.
Ha, ein Verbrechen ist jede Tat, die in ihrer Grundform mit einer Freiheitsstrafe von mindestens ein Jahr bedroht ist.
Dementsprechend ist ein Vergehen alles, was da drunter ist.
Genau. Also Diebstahl zum Beispiel, ne? So.
Genau, und auch bisher noch der Grundtatbestand des sexuellen Missbrauchs. Bisher ist es ein Vergehen mit einem Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Das soll jetzt geändert werden in ein Verbrechen von 1 Jahr Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren. Ich gucke mal in dieses Reformpaket rein. Man möchte ein klares Signal setzen, dass man sexueller Gewalt mit aller Kraft entgegentreten wird. Und es ist schweres Unrecht. Und ich meine, Christine Lamprecht, unsere Bundesjustizministerin, hat auch gesagt, ist übrigens doch Münster. Ich zitiere, Taten wie der schreckliche Fall in Münster sind schwere Verbrechen. Hier gelten die höchsten Strafen, die das deutsche Recht kennt.
Ja, wie? Nochmal, wie ist der Satz?
Taten wie der schreckliche Fall in Münster sind schwere Verbrechen. Hier gelten die höchsten Strafen, die das deutsche Recht kennt.
Ist ja nicht richtig, ne? Also, wenn ich jemanden ermorde, dann ist das ein Mord und dann gibt's lebenslang. Und das ist ja eigentlich die schwerste Tat. Also, Ich habe jetzt neulich so ein bisschen mal mit ein paar Leuten diskutiert, unter anderem auch aus der Legislative. Die meinen dann, oder da war es jetzt so, dass Leute meinen, dass das genauso schlimm ist oder ja, genauso schlimm ist nicht der richtige Begriff. Die halt sagen, es gibt halt keinen Unterschied zwischen Mord und Kindesmissbrauch. Und das würde ich schon differenzieren. Mhm. Also übrigens auch auf der Strafseitenfolge, auf der Straffolge. Das muss man sich auch überlegen, wenn man Mord wie Kindesmissbrauch bestrafen würde. Was wäre denn dann die logische Folge, wenn ich irgendwann feststelle, ich habe einen Kindesmissbrauch begangen?
Entschuldigung, nochmal bitte.
Also der Gedankengang, also ist ein bisschen strange, ne? Aber sehe ich ein. Aber wenn ich, wenn sich Leute einig sind, dass sie das, oder anders, wenn Lamprecht sagt, also das ist die schwerste Form von Kriminalität, die wir haben, Kindesmissbrauch. Und das nicht, das stimmt ja nicht, weil eigentlich ist das Mord.
Ja.
Wenn sie sagt, die schwerste Form von Kindesmissbrauch, oder Kindesmissbrauch muss bestraft werden wie Mord. Ja, solche Leute gibt's ja. Lamprecht meinte das, glaube ich, nicht so.
Nee.
Dann muss man sich mal überlegen, was das bedeutet für Täter und auch für die Opfer dadurch. Dann bedeutet das ja, dass sich Leute im Zweifel sich nicht mehr überlegen müssen, was sie halt noch machen können als Verstümmelungsaktion.
Genau. Ja.
So,
ne? Weil sie kriegen ja eh mindestens, weiß ich nicht, aber sie kriegen ja, also der Strafrahmen kann ja ausgereizt werden bis.
Ja, das ist schon in Ordnung, finde ich. Ich finde.
Nein, aber wenn halt du es mit Mord vergleichst, wenn du genau, wirklich ja, da auf die Stufe stellst und im Zweifel auch sagst, gut, man könnte lebenslang dafür bekommen, dann ja.
Gut. Jetzt mal ganz kurz was Technisches. Tut mir leid für alle, die mithören. Warum sehe ich dich nicht mehr, Laura?
Das weiß ich nicht, weil ich sehe mich.
Ich sehe dich nicht mehr. Gut, ohne Laura zu sehen, machen wir weiter.
Gut, machen wir ja weiter. Genau, du wolltest.
Das war jetzt ein bisschen wirr, entschuldigt. Ich war auch ganz kurz dadurch, dass ich Laura nicht mehr sehe, abgelenkt. Also, vielleicht nochmal zurück. Was war die Frage, Laura?
Du wolltest noch was zur Verhältnismäßigkeit erzählen.
Ja, wir sind, genau, alles klar. Grundsätzlich ist es ja nicht so, weil die Mindeststrafe unter einem Jahr liegt, dass man unter einem Jahr Freiheitsstrafe kriegt. Ja, also man hat halt nur einen Spielraum. Ich habe jetzt vorhin den küssenden 13-Jährigen mal eingeführt. Ist das unter Umständen eine Sache, die mit einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt werden muss? Also nochmal das Beispiel. Man ist 21, damit nicht mehr, kommt man nicht mehr in den Genuss von Jugendstrafrecht. Oder man ist 18 und aus irgendwelchen Gründen kommt das Jugendstrafrecht. Man wird von einer oder einem 13-Jährigen geküsst, küsst zurück, bums. So, das andere Beispiel wäre der Griff an den Po. Ne? Also nochmal, der Griff an den Po einer oder eines, muss man sagen, vollkommen egal wie alt, ja, mit einer sexualisierten, also nicht jeder Griff an einen Po ist immer eine sexualisierte Handlung, aber angenommen, es ist eine sexualisierte Handlung, es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass gar nicht das Kind es bemerkt, sondern das Kind, ne? Also es gibt irgendwie so eine Begrüßungssituation, man packt oder der Täter packt dem Kind an den Hintern, dass sie denkt sich nur, was soll der Scheiß denn und läuft spielend in den Garten und hat es nach einer Minute vergessen. Ja, kann auch sein, ich weiß, es gibt auch Leute, ne, die dann so angetatscht werden, die dann sehr, sehr lange damit lamentieren und das will ich auch nicht runterspielen, aber gehen wir mal ganz kurz davon aus. Jetzt sagt die Mama, stellt denjenigen oder diejenige zwischen, was hast du da gemacht, hast du gerade an den Po gegriffen, warum grapschst du sie an und dann sagt derjenige, oh Gott, ja, du hast recht oder ne, ich habe das gemacht, weil ich es gerade geil fand oder also ist jetzt ein bisschen Lebenszeit, aber am Ende räumt diese Person es ein, unter Umständen zum Beispiel, weil sie sagt, na, bevor das Kind jetzt quasi befragt werden muss, wie und so weiter und so fort, räume ich das ein, weil es war halt auch so. Es gibt ja auch Täter, die dazu stehen, was sie machen. Das gibt's jeden Tag am Amtsgericht, am Landgericht kann man das berichtigen. Ja. So, Folge, für den Griff an den Po gibt es ein Jahr Freiheitsstrafe. Nochmal, kein Schaden beim Kind, über der Kleidung und so weiter. Und da muss ich sagen, man packt Kinder nicht an den Po, man packt auch nur darüber hinaus Menschen an den Po, wenn die das mögen, ja, und man sich sicher sein kann, dass die das super finden, wenn ich die gerade anfasse oder jemand, ne, so. Ja. Aber dafür jemanden eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zu verpassen, ist einfach unverhältnismäßig.
So. Ja.
Finde ich. Also das steht in keinem Verhältnis und das ist halt auch Kindesmissbrauch. Ja, die Leute haben, wie gesagt, immer ganz andere Sachen im Kopf. Aber das ist ein Kindesmissbrauch, und ich weiß nicht, warum man dafür ein Jahr braucht.
Ja, vor allem, weil das ja auch für erst Täter gilt.
Ja, sicher.
Also, ja, aber das ist ja der Punkt. Also, du fängst dann schon bei jemandem, dem das, ich will nicht sagen, passiert ist, weil, schwierig. Aber jemand, der das zum ersten Mal gemacht hat und dann vielleicht auch direkt erkennt, oh, ich habe hier vielleicht ein Problem oder so. Und trotzdem wird er dann angezeigt und trotzdem gibt es ein Verfahren.
Ja, Verfahren dann, und angezeigt kann man ja alles, das ist ja immer vorgesehen. Aber,
ja, aber dann kannst du einem Täter, der im Zweifel vielleicht auch sogar erkannt hat, dass es ein Problem ist, kommst du ja nicht mehr unter ein Jahr. Kannst nicht sagen, also gut, haben sie eingesehen, machen sie bitte hier irgendwie, gucken sie mal, dass sie damit irgendwie zurechtkommen, wenn sie damit Probleme haben. Wir geben ihnen jetzt so.
Ja, es wäre ein Fall für eine Einstellung eigentlich, ne? Und, also es wäre eigentlich ein Fall für 153a, würde ich sagen. Also wenn jemand jetzt mit dieser, das ist jetzt super konstruiert, ne?
Ja.
Was ich da eben erzählt habe. Wenn man, weil, das, ne, also das ist ja die Frage, ob das überhaupt vorhin kommt. Aber wenn man sagen würde, also finde ich, also man, das, aber wenn so jemand bei mir kommen würde, passen Sie mal auf, mir ist Folgendes passiert, aus welchen Gründen auch immer, habe ich da jemanden an Pro gefasst, vielleicht lasse ich mir sogar helfen, vielleicht gibt es aber auch gar keinen richtigen Grund, vielleicht war das, also es ist ja auch das nicht so, dass jetzt jeder, der verurteilt wird wegen Kindesmissbrauch, jetzt irgendwie das immer wieder macht und so, ja. Und es gibt auch Menschen, die werden einmal wegen einem Sexualdelikt verurteilt und werden nie wieder in ihrem Leben auffällig. Mit sowas. Mhm. Also angenommen, das ist jetzt passiert und man sagt, okay, ihr habt auch spontan eingestanden, dann ist die Polizei gerufen worden, da habe ich es auch eingestanden, was macht man jetzt? Da würde ich sagen, ja, ganz einfach. Man müsste jetzt mal gucken, ob ein Schmerzensgeld sinnvoll ist und dann versucht man es über 153a, das ist Absehen von der Verfolgung unter Auflage und Weisung. Und da würde man dann erzählen, also liebe Staatsanwältin, lieber Staatsanwalt, hier ist Unrecht geschehen, aber dieses Unrecht ist überschaubar. Nochmal, ich habe vorhin gesagt, es ist nicht nichts, aber es ist überschaubar. Insbesondere in meiner Konstruktion ist ja nicht so, dass das Kind jetzt irgendwie nicht schlafen kann mehr oder irgendwie irgendwelche Folgen hat, sondern ne, also es gibt einfach auch Missbrauch, der dem Kind relativ glimpflich dran vorbeigeht. Jetzt weiß ich auch, dass Leute gibt, naja, vielleicht ist ein Spätfolgen, kann alles sein. Aber, jetzt
aber Missbrauch ist Ebene, halt nicht gleich Missbrauch. Also es gibt
genau,
schon
und da würde ich dann halt sagen, so pass auf, 153a, Kinderschutzbund, was verdient der Mandant? Okay, ein Brutto-Monatsgehalt, vielleicht auch zwei, an den Kinderschutzbund zahlen, vielleicht ein Schmerzensgeld, dazu noch die Anwaltsrechnung, dann kostet das Ganze schnell 3 bis 4 Monatsgehälter und dann hat diese Person vielleicht verstanden, dass das nicht geht. So, und dann ist vielleicht auch Gerechtigkeit, also ich finde, also so anders, ja, ein Jahr auf Bewährung, ja, weil dafür geht man ja das erste Mal auch nicht ins Gefängnis, wenn man dir jetzt ein Jahr auf Bewährung gibt, das ist unter Umständen noch günstiger.
Mhm.
Ja, das kommt noch dazu, gute Konferenzkosten, aber also das hilft niemand. Bei dem ein Jahr auf Bewährung gibt es allerdings ein Gerichtsverfahren und in meiner Konstruktion wird wohl das Kind da aussagen müssen. Ja. Also, ne, das wird wohl sein. Auf jeden Fall die andere Person, die das bemerkt hat.
Ich meine,
das wird auch nicht besser. Ja.
Das ist richtig. Ich meine, gibt es nicht für gewisse beamtenrechtliche Geschichten und so auch diese Einjahresgrenze?
Ja, genau, das wäre die nächste Sache.
Ja.
Ab Freiheitsstrafe von genau einem Jahr ist halt auch vorbei mit Beamtenverhältnis. Das wäre dann.
Ob das in jedem Fall verhältnismäßig ist, ist schon die Frage.
Ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man Opfer einer solchen Straftat ist und das auch bewusst erlebt hat und auch erkannt hat, also nicht alle, also das ist ja nicht notwendig, dass die Kinder erkennen, was da gerade läuft, dann geht das schon ziemlich mies. Ne? Also das, aber die Frage ist halt, nützt es irgendwas, wenn die Schäden überschaubar sind? Es gibt halt also jetzt kann man natürlich sagen, jeder Kindesmissbrauch ist wie Mord, ja. Das ist es aber nicht. Dann hat man nicht verstanden, was Kindesmissbrauch ist.
Mhm.
So. Das vielleicht so als ich finde, kann man jetzt auch als Strafverteidiger sagen, vielen Dank. Das ist ein Konjunkturpaket für Strafverteidiger, nicht, dass wir das brauchen, ja. Aber es wird schon so sein, dass natürlich jeder Bundesbeamte oder überhaupt jeder Beamte und sehr, sehr viele andere Menschen auch einen noch höheren Leidensdruck haben, vor sowas zu verteidigen. Kann ja auch manchmal sein, dass sowas vielleicht gar nicht so war, wie das dann irgendwelche Leute, auch Opfer, behaupten. Und es wird auch so sein, dass das alles eine Pflichtverteidigung ist. Ne? Das heißt, also jeder Missbrauchstäter, der zurzeit ohne Staatsanwalt, ohne Rechtsanwalt mit Strafbefehl mal für was belangt wurde, kriegt den nächsten Pflichtverteidiger. Und wenn das nicht der totale Dulli ist, dann zerpflückt er sowas auch noch vielleicht. Ne? Also stört mich jetzt nicht aus der Perspektive, aber ich werde ein Freund davon, ist von Pflichtverteidigung, dass jeder einen kriegt, der einen braucht. Aber wie gesagt, verhältnismäßig ist das nicht der Griff an den Po.
Nein. Nächster Punkt. Es soll einen neuen Straftatbestand geben. Und zwar für Taten ohne Körperkontakt. Also wenn ich irgendwas mache vor den Augen eines Kindes, der Strafrahmen ist dabei der eines Vergehens, beginnt mit 6 Monaten bis zu 10 Jahren.
Ist das nicht das im Prinzip, zur Zeit ist das auch schon drin, in 176, meine ich.
Das ist bestimmt da auch schon drin. Unter 14 vornimmt oder sich an einem Kind vornehmen lässt. Nee, das ist da nicht.
Vor einem Kind, sexuelle Handlung vor einem Kind vornehmen, das ist auch Nummer 1. Absatz 4 Nummer 1. Mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, und da soll das ohne
Anfassen. Das soll anfassen, einzeln, das soll
ein eigener
Tatbestand
und der, 6 Monate.
Genau, der Strafrahmen ändert sich.
Verdoppelung des Strafrahmens.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, vielleicht nochmal, warum sind Laura und ich vielleicht auch grundsätzlich nicht so mega begeistert? Würde ich jetzt mal rausnehmen, dass Laura auch nicht so mega begeistert ist. Wir wissen halt, anders als die Juristinnen und Juristen, die das gerade verbocken hier, das habe ich ja schon mal vorweggenommen, die Erhöhung eines Strafrahmens oder der Mindeststrafe führt nicht zu weniger Taten.
Nein, das ist nie so. Das ist in keinem Bereich so. Deswegen bin ich auch selten für Strafstellung.
Bierzelt-Argument, wenn das so wäre, dann dürfte es in manchen Staaten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, keine Morde mehr geben. Ne? Weil wenn ich weiß, also wenn es so funktionieren würde, dass Leute denken, wenn ich jetzt hier einen Raubüberfall begehe und dabei jemanden erschieße, dann werde ich getötet. Mhm. Dann würde ja niemand, ne? Also wenn das stimmen würde, mehr Strafe geht nicht, dann würde die sagen, okay, dann lasse ich das sein. So. Also funktioniert es aber nicht. Die Leute glauben halt, sie werden nicht entdeckt. Und deswegen machen sie es halt trotzdem. Und dann stehen sie halt später vor den Scherben. Weil wer glaubt, nämlich entdeckt zu werden, also ist ja klar, für einen Griff an den Po, vollkommen egal, ob ich dafür 3 Monate kriege oder ein Jahr, ja, auf Bewährung. Ja. Wenn ich weiß, ich kriege das, mache ich das nicht. Ich glaube ja, ich werde nicht erwischt. Und das ist ja auch
die Erfahrung. Das ist ja der Punkt, du musst ja da im Zweifel an der anderen Seite ansetzen.
Genau. Können wir vielleicht zum Stück nochmal zum Thema Alternativen was sagen.
Genau. Dann haben wir noch den Punkt, es gibt beim 176a, ich muss ihn mal kurz aufmachen, das ist nämlich schon dann die Steigerung, nämlich der schwere sexuelle Missbrauch. Und da gibt es einen minderschweren Fall in Absatz 4, wo sich dann der Strafrahmen verringert von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Der reguläre Strafrahmen ist, oh Gott, wo sehe ich es denn hier? Nicht unter zwei, genau. Der minderschwere Fall wird abgeschafft, soll abgeschafft werden. Das heißt, man kann, nicht unter 2 Jahren kriegst du, wenn du schweren sexuellen Missbrauch an Kindern begehst. Ja,
Daniel. Vielleicht sage ich da auch mal zwei Sätze. Also, es gibt 2 Formen von schweren sexuellen Missbrauch. Einmal wird der normale sexuelle Missbrauch von Kindern zu einem schweren Missbrauch von Kindern, das ist Absatz 1, wenn man in der letzten 5 Jahre schon mal verurteilt wurde. Ne? Das ist so die Reaktion auf Serientäter im weitesten Sinne gewesen, historisch. So, und dann gibt es den zweiten Teil, und das ist jetzt das, wo alle immer meinen, das ist sexueller Missbrauch von Kindern. Der sexuelle Missbrauch von Kindern und so weiter und so fort wird mit 2 Jahren bestraft, wenn eine Person über 18 Jahre mit dem Kind den Beistand vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich vornehmen lässt, die mit einem anderen in den Körper verbunden sind. Also Vergewaltigung. So. Und der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern, da gibt es einen minderschweren Fall davon. Das heißt, man sagt, dieses Standardproblem ist, also jemand über 18 mit jemand unter 14 und Eindringen in den Körper, dann 2 Jahre mindestens. So, ja. Nach oben übrigens sehr viel Luft. Ne? Mhm. So. Und dann sagt man, es gibt aber Fälle, die weichen vom Standardfall ab. Und jetzt kann man natürlich wieder behaupten, ja, nachdem man mit den Opferverbänden gesprochen hat, die total wichtig sind, ja, es gibt keinen Fall, der weniger schlimm ist, wenn man in ein Kind eindringt als Erwachsener. Und da sagt halt die Rechtswirklichkeit, naja, es gibt doch einen Fall, der hat sich nämlich rausgebildet. Und der sagt nämlich, wenn es eine Liebesbeziehung gibt zwischen jemand, der fast 14 ist und jemand über 18.
Ja.
Auch da kann man jetzt die Position vertreten, niemand, niemals nie darf ein über 18-Jähriger oder eine über 18 mit unter einem 14-Jährigen. Das ist ja auch richtig. Wir sagen ja auch, als mit dem Strafrecht, unter 14 ist immer verboten. Ja. Die Frage ist halt, ist es ein Unterschied für die Mindeststrafe, ob man eine 14-Jährige vergewaltigt, um es mal zu sagen, wie es ist, und die will das nicht, ja, was irgendwie wahrscheinlich 99% der Fälle sind. Oder was ist eigentlich, wenn die 13-Jährige, die in wenigen Tagen oder Monaten 14 wird, das unbedingt will, betreibt, forciert und man da mitmacht?
Mhm.
So, dann sagt natürlich die Rechtsordnung, das darfst du nicht, Freund, ja. Unter 14 ist halt immer tabu. Es gibt jetzt aber so Fälle, wo die Geschädigten sagen, ich wollte da diesen Sexualkontakt davor, währenddessen und danach. Und auch während des Prozesses sage ich, ich wollte das vor, währenddessen und danach. Und das bleibt so. Das heißt, du hast da im Zweifel eine 14- oder 15-Jährige sitzen und die sagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum dem hier der Prozess gemacht wird. Ich wollte das doch.
Ja.
Ich wollte unbedingt mit dem schlafen. Klammer auf, vielleicht habe ich sogar immer noch was mit dem. Ja? Oder vielleicht habe ich es mir auch anders überlegt, oder er hat sich es anders überlegt, oder der sitzt ja in U-Haft, oder weiß der Teufel, irgendwas, ja. Aber ich wollte das die ganze Zeit, wir hatten eine Beziehung. Da kann man natürlich sagen, und muss man auch, naja, mein, pass auf, Freund, das geht nicht mit Dr. 14, aber das muss ein Unterschied sein, als wenn ich durch Manipulationen, durch Gewalt, durch irgendwas anderes, da drauf hinwirke, dass das irgendwie, dass ja, da sexuelle Kontakte passieren. Und da ist halt die Frage, muss man diesen Leuten 2 Jahre geben? In dieser Liebesbeziehungskonstruktion, die natürlich keine normale Liebesbeziehung ist, sondern das ist auch eine, das ja, wird ja bestraft, aber es wird halt derzeit bestraft mit 3 Monaten bis zu 5 Jahren.
Ja.
Oder Absatz 2, nee,
also hilft das
verurteilt,
jemand, hilft
von
das
einem jemand? Jahr, von 1 Jahr bis zu 10 Jahren wird es derzeit bestraft. Das heißt, nicht Mindeststrafe 2 Jahre, sondern Mindeststrafe 1 Jahr. So, ich finde, 1 Jahr Gefängnis für...
Wo siehst du das mit dem 1 Jahr?
Du musst in minderschweren Fällen des Absatz 1 ist auf Freiheitsstrafe, in minderschweren Fällen des Absatz 2 und wir sind gerade in Absatz 2.
Ah ja, alles klar. Mhm.
Ist ein bisschen unübersichtlich wie diese ganzen Sexualdelikte, weil ja ständig der Gesetzgeber kommt und was verändert. Also da wird immer neue Fälle und Piff und Puff und
es
so.
Wird ein bisschen verschlimmbessert. Also genau, sie werden immer. Halt unabhängig davon, wie man das inhaltlich definiert, sie werden halt sehr unübersichtlich. Die Fälle. Ich habe noch eine Anmerkung zu machen. Ich habe das nämlich gerade gesehen in dem Reformpaket und wollte das noch kurz sagen. Weil du nämlich auch hier wieder die Fälle ansprichst mit den Minderjährigen. Es soll, da müssen wir leider noch mal einen Schritt zurückgehen. Der Grundtatbestand, wo wir eben ausführlich drüber gesprochen haben, der jetzt mit mindestens 1 Jahr, da soll es wohl eine Ausnahmeregelung geben für annähernd gleichaltrige Personen.
Das werden ja aber nicht 4 Jahre sein. Sondern das wird ja so sein, sowas wie 14, 15 oder 13, 15.
Ja, 13, 14, ich weiß, ja. Ich wollte das nur der Vollständigkeit,
also,
aber.
Genau, im Jugendstrafrecht ist das alles nicht so das Problem, weil im Jugendstrafrecht kann man dann, muss man keine Strafe verhängen, sondern im Jugendstrafrecht kann man sagen, wir müssen jetzt darauf einwirken und dann stellt man ja fest, vielleicht ist ja das Unrecht nochmal, da sind 2 Verliebte, auch wenn das eine total schräge, strafbare Beziehung ist, aber da muss man auch halt nicht gleich mit 2 Jahren Gefängnis um sich werfen, ne?
Das stimmt, finde ich. Gut. Jetzt kommen wir zum großen Komplex Kinderpornografie. Also, Kinderpornografie, Bilder und Videos. Welche sexualisierte Gewalt an Kindern zeigen sollen zukünftig, welcher Paragraph ist das, Daniel? Ist das der nächste schon? Sollen zukünftig auch ein, nee, sind sie nicht, soll ein Verbrechen sein? Also, wir wissen wieder, der Strafrahmen geht hoch auf 1 Jahr bis zu 10 Jahre. Bisher ist es ein Vergehen von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Besitz und Besitzverschaffung dieser, also nicht selber, ich stelle das nicht selber her, sondern ich habe es einfach nur oder beschaffe es mir, wird auch ein Verbrechen von Freiheitsstrafe von 1 bis zu 5 Jahren. Bisher Vergehen mit bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Und die gewerbs- und bannmäßige Verbreitung geht hoch von 2 bis 15 Jahre. Das ist sehr viel.
Aber was ich mich da frage, du hast jetzt, anders als ich, dieses Microsoft Word-Dokument, was du mir zwischendurch mal geschickt hast, zu Ende gelesen. Ich bin ja nur zum Kommentieren da. Soll, das heißt, wir haben demnächst zwei Kategorien von Kinderpornografie.
Jetzt muss ich selber einmal gucken. Na, wir haben die. Erzähl mal kurz was, ich muss kurz gucken.
Ich gucke auch gerade nochmal in das Papier rum.
Leider ist das in dem Papier nicht so schön. Die Strafrahmen der Straftäter der Kinder werden angehoben. Nee, genau, verbreiten und wahrscheinlich auch herstellen. Leider steht hier die Norm nicht, das ist sehr schlecht.
Ja, also die Norm ist 185b oder so, 184b. Jetzt habe ich nochmal reingeguckt, weil in unseren Sendungsnotizen wirkt das so ein bisschen, als wenn man differenziert zwischen Kinderpornografie und Kinderpornografie mit sexualisierter Gewalt, also nee, Videos sorry. Von sexuellem Missbrauch, aber das ist, haben wir uns, glaube ich, selber ausgedacht. Also es soll nur erhöht werden, ja. Ein Jahr bis 10 Jahre und Besitzverschaffung von Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren auf Freiheitsstrafe von einem Jahr. Ja, immer gleich ein Jahr Freiheitsstrafe. Soll anders heißen, der Lehrer, der eine einzige pornografische, falsche, also kinderpornografische, das kann ja auch im Zweifel, muss das ja keinen Missbrauch zeigen, sondern einfach jemand unter 14 zeigt, auf seinem Handy hat und das wird aus irgendwelchen Gründen bekannt, sofort aus dem Beamtenverhältnis raus. Gut, Lehrer ist jetzt vielleicht ein schönes Beispiel, aber auch alle anderen Beamten, ne?
Mhm.
Ja, das macht die Sache sicherlich nicht einfacher. Also wie gesagt, Kinderpornografie ist halt, das sollte man nicht benutzen, das ist halt strafbar und zu Recht, weil halt Kinder darunter leiden, dass es fertiggestellt wird. Und zwar nicht unerheblich, aber die Vorstellung, die alle möglichen Leute haben, wie schwer es ist und wie das zu bekommen und wie sehr das zirkuliert. Also es gibt auch so Fälle, wo an Schulen von Teenagern sich gegenseitig Pornografie mit solchen Sachen rumgeschickt wird. Das hört im Erwachsenenalter aber mitnichten auf, ja. Also das habe ich auch schon in der Akte gesehen, dass irgendwelche männlich dominierten Runden da irgendwelche Pornos sich zuschicken regelmäßig. Und naja, wie ist denn das, wenn dann was kommt, wo jemand sehr, sehr, sehr Junges dabei ist? Dann müssen halt alle sofort zur Polizei laufen, wenn die das nicht machen und es nur einer macht.
Ja.
Dann besitzen alle anderen Kinderpornografie.
Auch hier also finde ich das nicht hilfreich. Ich weiß nicht, ob damit irgendwem wirklich geholfen ist.
So. Ja, also die, als wenn Leute damit aufhören, ne? Also für 3 Monate Freiheitsstrafe beginnen, lade ich mir Kinderpornografie runter, für ein Jahr nicht.
Ja.
So.
Gut, ihr seht, wir sind davon nicht begeistert. Der nächste Punkt, der könnte vielleicht ein bisschen besser sein, weil es eine Strafbarkeitslücke sein soll. Und ich lasse das mal stehen, weil ich kenne mich in dem Bereich jetzt auch nicht aus, als dass ich das verifizieren oder bestreiten könnte. Und zwar geht es um den Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Und der soll erweitert werden auf Tathandlungen mit oder vor Dritten. Also wenn eine Person, die den Schutzbefohlenen oder die Schutzbefohlene dazu bestimmt, an oder vor einer dritten Person sexuelle Handlungen vorzunehmen oder sich oder vornehmen zu lassen. Das soll eine Strafbarkeitslücke sein, die soll damit geschlossen werden.
Da möchte ich aber widersprechen.
Das darfst du gerne machen.
Also Strafbarkeitslücke, das ist ja so die Vorstellung, es gibt so eine Wand, ja, wo die uns schützt gegen Strafbarkeit, also gegen Verbrechen und dann ist irgendwo so ein Loch.
Das finde ich eine wirklich schöne Vorstellung.
Und da kommen jetzt die Kriminellen durch, ne? Und toben sich aus an den Abendschutzbefohlenen. So, was natürlich Käse ist.
Entschuldigt.
Ne? Also, weil wenn ich, das ist ja sexueller Missbrauch.
Ja.
Das ist ja schon sexueller Missbrauch.
Das wird eigentlich
was der Gesetzgeber aber sagt mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen. Wenn du nicht der Nachbar, Onkel, Arbeitskollege oder weiß der Teufel bist, der ein Kind missbraucht, sondern du bist derjenige, der eigentlich dafür da ist, dieses Kind zu beschützen und jetzt missbrauchst du es, dann gibt es besonders harte Strafen. So, weil du eigentlich derjenige bist, der das verhindern muss. Und das wird ja nur ausgewalzt.
Mhm.
Oh. Wie hoch ist eigentlich die Strafe?
Ja, da ist der 174.
Genau. Wie viel gibt es für
3 Monate bis zu 5 Jahre. Ja. Und genau.
3 bis 5, das ist aber viel, das ist auch viel weniger als,
ja,
als was ist.
Okay, den Sinn sehe ich.
Ich schätze Folgendes, sie werden das am Ende, werden die das so ausgestalten, dass der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen schlimmer bestraft wird als der sexuelle Missbrauch ganz per se. Mhm. Und da gibt es dann halt einfach extra. So. Würde ich in der Logik vermuten. Es gibt halt noch keinen Gesetzentwurf, das macht die Sache so ein bisschen...
Nee, es ist nur so, es soll ja auch diskutiert werden. Es ist ja...
Machen wir gerade.
Wir diskutieren es gerade, es wird niemand auf uns hören im Zweifel, aber ja. Genau, dann haben wir einen Punkt, das Vorzeigen pornografischer Inhalte, da gibt es eine Versuchsstrafbarkeit, soll es eine Versuchsstrafbarkeit auch geben, wenn der Täter, also Person X, meistens ein Mann, sitzt vor seinem Laptop und schreibt, in irgendeinem Chat und möchte mit irgendeinem Kind anbandeln, beziehungsweise glaubt, mit einem Kind anzubandeln. In Wahrheit ist es aber das Elternteil, was davor sitzt, oder ein Polizeibeamter. Dafür wird eine Versuchsstrafbarkeit eingeführt. Daniel schreibt da schon drin rum, deswegen...
rumschreiben wollte ich nicht. Ich google mal ganz kurz die Abrechnung. Alles klar. Also ich war mir gerade nicht, vielleicht bin ich da auch, okay, also der Unterschied ist also, bisher ist es strafbar, mit dem Ziel, mit Kindern in Kontakt zu treten, damit die, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen oder dazu zu bringen, dass es an mir oder einer dritten Person sexuell handelt. Und jetzt soll auch sein, wenn ich nur Pornografie hinschicke, ohne dass ich, also wenn ich jemanden an, also die Frage ist ja, ist das ist eigentlich Pornografie schicken, nicht eine sexuelle, oder gucken, nicht eine sexuelle Handlung?
Ich muss auch mal kurz, es tut mir leid, dass wir hier ab und zu mal ins Gesetz gucken müssen, aber es ist...
ist auch jetzt eine Sache, die ich häufig irgendwie mache, aber in diesen Verästelungen, also die ich häufig professionell bearbeite, Pornografie und Sexualstraftaten, aber in diese Verästelungen und dann auch immer nur mit diesen, man weiß auch nicht genau, was die meinen zum Teil...
Wir müssen mal kurz ins Cyber-Grooming gucken. Das haben wir in einer Folge schon mal gehabt.
Ja, habe ich gerade gemacht. Das ist das Einwirken auf Kindern via Schriften. Schriften ist alles, was man sich angucken kann, um Kinder zur sexuellen Handlung zu bringen oder von an Dritten oder an sich und so weiter. Jetzt habe ich es aber verstanden. Das Vorzeigen pro Strafe wird eine Versuchsstrafe. Das heißt, wenn ich glaube, auf der anderen Seite ist ein Kind, der Täter glaubt, auf der anderen Seite ist ein Kind, schickt, guck mal hier, meinen Penis, ja. Das ist ja so der Standard, ne? So, dass der Penis ist ein pornografischer Inhalt. Und jetzt schicke ich das dem Kind und die Erwartungshaltung ist, jetzt auf der anderen Seite sieht sich das ein Kind an, in Wirklichkeit sitzt da aber Mama oder die Polizei.
Mhm.
Dann wäre das bisher nicht strafbar, weil das versuchte Verschaffen
und so weiter. Ach so, ja.
Und das ist jetzt dann strafbar. Damit man mit der Polizei durch die Gegend düsen kann, so tun kann, als wäre man 13 und sich dann von irgendwelchen Leuten Penisse schicken kann und die dafür bestrafen lassen kann, um es zu vereinfachen. Das ist der Hintergrund, glaube ich.
Gut.
Zum Thema Strafbarkeitslücke, ne? Also das war offensichtlich vorher nicht strafbar. Wenn da wer anders saß. Witzig aber, dass man diese Lücke offensichtlich erst erkannt hat, nachdem man Cybergrooming erst neulich...
Ja, weil ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen beim Cyber-Grooming.
Haben wir auf jeden Fall.
Wie gesagt, es tut uns leid, es ist eine Materie, die tatsächlich nicht einfach ist. Also,
und die sich auch ständig ändert. Und wie gesagt, dann fällt einem immer noch was Neues ein und alle klatschen.
Also guckt ruhig mal in die 174 fortfolgende rein. Das sind Normen, die sehr schwierig, finde ich, zu durchblicken sind, wenn du dann damit nicht tagtäglich zu tun hast. Und wahrscheinlich auch dann.
Ja, geht schon, aber also die Frage ist halt immer, welches Verhalten, wie gesagt, meine Linie wäre als Staatsanwalt, also warum sollte ich nicht, aber es gibt ja schon, also der Moment mit dem Penis, ne, wenn ich dir nur meinen Penis schicke, dem Kind, dann ist, glaube ich, dann will ich vielleicht gar keine sexuelle Handlung provozieren, das ist tatsächlich
eine sexuelle Aufklärung, oder?
Nee, wahrscheinlich, vielleicht der Täter, vielleicht ist das für den die sexuelle, für ihn, sexuell erstrebenswert, dass das Kind das sieht.
Das mag sein, ja.
Und der will jetzt gar nicht, dass das Kind irgendwas macht, außer dass sich das anguckt. Und wenn das Angucken eines Penises ist ja noch nicht, ne?
Ja.
Ist ja noch nicht eine sexuelle Handlung. Die sexuelle Handlung begeht ja der Täter dann, indem er das wie auch immer ausnutzt.
Ja.
Und dann ist es straflos, dann macht das schon Sinn. Also Sinn im Sinne von
kompliziert.
Ist das jetzt strafbar? Also naja.
Ich möchte ein paar Regelungen jetzt erzählen, die ich gut finde.
Ja, ich mach das gleich wieder kaputt.
Ja, ist mir klar, ich find's aber trotzdem gut. Also, es soll für Familienrichterinnen und Familienrichter soll es in Zukunft spezifische Eingangsqualifikationen geben, damit sie Familienrichterin oder Familienrichter werden können, so. Dann soll es für Jugendrichterinnen und Jugendrichter sowie Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte Qualifikationsanforderungen geben, insbesondere im Umgang mit kindlichen Zeugen. Und zudem wird das Bundesjustizministerium den Ländern eine Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter in allen in diesen Bereichen vorschlagen. So, Daniel findet es doof. Daniel sagt, die brauchen alle nichts. Sind alle schon qualifiziert.
Fangen wir mal zum Schluss an. Ich glaube, dass eine Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter am Ende verfassungswidrig ist, weil Richter und Richter nämlich unabhängig sind.
Ja, das ist klar, aber das ist trotzdem ein Problem.
Genau.
Also das ist nicht ein Problem, dass die unabhängig sind, aber das mit der Fortbildungspflicht ist.
Genau, fangen wir damit mal an. Die nächste Sache ist, es gibt bei den Jugendstaatsanwältinnen und so weiter schon extra Regelungen. Da mal kurz zu erzählen, warum ich das kacke finde und fand. Früher war es so, dass als Referendar ist man irgendwann bei der Staatsanwaltschaft oder als Referendarin. Und dann wird man im Besitzungsdienst verheizt. Soll heißen, man kriegt eine Handakte und dann muss man irgendwo hinfahren nach Pusemuckel und in Pusemuckel am Amtsgericht zieht man sich eine schwarze Robe an, setzt sich auf den Platz, wo sonst der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin sitzt und ist dann Vertreterin der Staatsanwalt und kann da wie eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt handeln und agieren, und das ist Teil der Ausbildung. Das geht nicht mehr bei Jugendsachen, weil man vor Ewigkeiten mal reingeschrieben hat, Jugend, also wer da Vertretung der Staatsanwaltschaft in Jugendsachen, der muss ganz besonders erfahren sein, warum auch immer. Und dann sitzt da halt irgendein Boomer, der seit 40 Jahren nicht mehr weiß, was los ist eigentlich bei jungen Leuten mit irgendwelchen 15-Jährigen, die sich gegenseitig aufs Maul gehauen haben. Es wäre aber vielleicht viel schlauer, den 25-jährigen Referendar dahin zu setzen, der dann sagt, aber seid ihr eigentlich auch ganz sauber? Ich war ja eben auch noch so alt wie ihr und hab auch so einen Scheiß nicht gemacht, ne? Das geht aber nicht mehr. Und hier macht man es noch mehr Anforderungen an Jugendrichter und Jugendrichter gestellt werden. Diese Eingangsqualifikation ist doch aber gar nicht das Entscheidende. Es ist doch eigentlich entscheidend, dass die Leute sich fortbilden. Und das kriegst du doch wieder durch sowas nicht rein. Und auch bei den Familienrichter, ich finde das unproblematisch, wenn eine Familienrichter oder ein Jugendstaatsanwalt am Anfang wenig Ahnung hat. Du musst aber einfach dafür sorgen, dass die Leute sich qualifizieren und auch qualifizieren können und müssen.
Aber wenn du sagst,
es natürlich ist super, wenn alle ausgerichtet werden, aber das ist doch, also die Justiz hat doch, also weiß ich nicht. Jetzt sehe ich das auch nur von außen. Ich war nur ganz, ganz kurz als Referendar, so quasi ein Teil der Justiz. Aber es gibt einfach wahnsinnig fortgebildete Leute in der Justiz, die wirklich gut sind. Und es gibt einfach Leute, die das nicht sind. Und da muss man ran. Ne? Also. Gut,
aber wie geht
und das? Und wenn man sagt, das ist da ein Problem, vielleicht, welche Angebote gibt's denn? Ne? Also wenn es genug Angebote gibt, und die werden nicht benutzt, ja? Wenn man sagt, an der Deutschen Richterakademie waren dieses Jahr schon wieder 500 Fortbildungsplätze frei. Ich finde, dann sollte man sagen, wir machen eine Pflicht.
Okay.
So, ja. Aber ich glaube, die Deutsche Richterakademie ist eine, die sagt, die es macht. So, aber der Punkt ist, ich glaube, es gibt gar nicht genug Angebote. So rum will ich daran gehen. Und es gibt garantiert super tolle Jugendstaatsanwälte, die das alles hinkriegen. Es gibt doch halt super schlechte Jugendstaatsanwälte.
Ja, ich lasse mich ja darauf einzusagen, es geht eher um die Fortbildung und nicht um die Qualifikation. Falls jemand sich übrigens damit auskennt.
Fortbildung ist ja Qualifikation.
Ja, aber keine Voraussetzung für die Einstellung zum Beispiel. Ja. Falls sich jemand in dem Bereich auskennt und da was mehr zu weiß, schreibt uns gern. Wir sind ja auch nur Laien in dem Bereich.
Irgendwo so einen anderen Podcast von so einer Jugendrichterin, aber die konnte ich nicht hören. Also nicht die Jugendrichterin, sondern will ich niemand wissen, aber es gibt einen Podcast mit der Jugendrichter und Jugendstrafrecht. Okay. Aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich keine Einsterne. Ich muss da nochmal reinhören, bestimmt ist das mittlerweile voll gut.
Was auch in den Bereich passt, sind die Verfahrensbeistände für als Anwälte des Kindes. Die sollen jetzt ebenfalls Qualifikationsanforderungen bekommen, wann sie das sein dürfen. Ja.
Ja, was lernt man denn da? Ja, vielleicht war ich doch ein bisschen unfair. Ich weiß halt überhaupt nicht, was sie sich vorstellen, ne? Wenn ich so einen Verfahrensbeistand machen würde, ich glaube, Vielleicht sollte man erstmal dafür sorgen, dass es besser bezahlt wird. Mhm. Dann machen das vielleicht auch mehr gute Leute. Das machen auch gute Leute, obwohl es schlecht bezahlt wird. Das ist doch, ich weiß nicht, welche Qualifikation braucht man denn dafür? Also ich muss irgendwie auf Kinder eingehen können. Ich muss mich da rein versetzen können.
Genau, es geht. Also ich gucke jetzt hier mal rein in den Entwurf, dass die Verfahren, also wenn es jetzt um die Jugendrichterin zum Beispiel geht oder die Jugendstaatsanwältin, dass die Verfahren verständlich und einfühlsam geführt werden. Bei dem Umgang mit kindlichen Zeugen kommt es darauf an, erneute Belastung und Schädigung zu verhindern. Genau. Und das soll auch
ja, das wird ja nächstes Jahr dann auch ganz dringend bitter nötig, wenn es immer Verfahren geben muss, ne? Weil man das ja alles nicht locker flockig im Strafbefehlsverfahren platt machen kann. Weil es ja immer eine Freiheitsstrafe, weil es ein Verbrechen ist.
Das stimmt.
Also vielleicht der Hintergrund, warum ich das so sage, ist, wenn Strafbefehlsverfahren bedeutet, man kriegt ein Urteil, ohne dass es eine Gerichtsverhandlung gab. Das ist wie ein Urteil. Und der Vorteil ist, wenn es kein Urteil gibt, dann muss man unter Umständen bestimmte Leute nicht nochmal oder erstmalig befragen. Mhm. Und wenn es das Strafbefehlsverfahren nicht mehr gibt, weil das geht nur bei Vergehen, aber nicht bei Verbrechen, dann muss es immer sowas geben. Und also muss es immer, dann wird es fast immer auch darauf hinaus, aber auch viel häufiger darauf hinaus, dass Kinder vernommen werden müssen. Und da gibt es dann so verschiedene Sachen, dass man der Angeklagte ist da nicht dabei und das macht dann unter Umständen im Nachbarraum mit einem speziell ausgebildeten Richter und so, der dann ein bisschen einfühlsamer ist als so der Standard Amts- oder Landgerichtsrichter und ein bisschen besser ausgebildet in dem Bereich. Und das kann man alles machen, aber das wird dann einfach häufiger nötig sein.
Ja, apropos, was ist ein kindschaftsrechtliches Verfahren, Daniel?
Ich glaube, die Anhörung von Kindern im Kindschaftsverfahren ist gemeint bei solchen Fragen wie Scheidungen und solche Sachen.
Genau.
Ich bin aber auch nicht der größte, also ich habe jetzt nicht genau gelesen, und der größte Familienrichter bin ich nicht. Ich mache nur einfache Sachen im Familienrecht.
Genau, deswegen, wir kommen jetzt ein bisschen raus aus dem Strafrecht. Wir wollen das aber trotzdem nochmal ergänzen. Da geht es darum, dass die Anhörung des Kindes in diesen Verfahren geändert wird, dass das Gericht in Zukunft, wenn es davon absehen möchte, das Kind anzuhören, wo ich immer auch gedacht habe, es macht Sinn, das eigentlich immer zu machen, wenn das Kind ein gewisses Alter erreicht hat, aber gut. Auf jeden Fall muss das Gericht das jetzt begründen, wenn es von dieser persönlichen Anhörung des Kindes abweicht. Und genau, die soll persönlich und sie soll verbindlich vorgeschrieben werden, auch wenn das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Gut. Und dann haben wir noch zwei spannende Geschichten, die ein bisschen mit Strafrecht zu tun haben. Und zwar geht es um die Fristen für die Aufnahme von bestimmten Verurteilungen in das erweiterte Führungszeugnis, sowie für die Tilgung dieser Eintragung im Bundeszentralregister. Diese sollen verlängert werden. Das heißt, wenn du so eine Tat begehst nach diesen Normen, steht das länger im Führungszeugnis im Erweiterten sowie im Bundeszentralregister. Ziel ist es, die Auskunft zu berechtigten Behörden, also die auf dein Führungszeugnis zugreifen dürfen oder auf den Bundeszentralregisterauszug oder auch Organisationen, die im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, dass die einfach sehen, dass sie einfach länger die Möglichkeit haben oder dass auch länger zurückliegende Taten, Verurteilungen da drinstehen und man das sehen kann. Ob das sinnvoll ist, wenn, ja. Also es ist auch sehr unpräzise, was das bedeutet, also wie das sagen, ausgeweitet wird.
Kommt aber an, wie lange, was gibt's da für Tilgung?
Ah, hier, pass auf, ich hab's.
Wie sieht das aus, wenn ich mit 15, mit einer 14, mit einer 13-Jährigen rumknutsche oder mehr, kann ich dann noch Erzieher werden oder nicht?
Pass auf, ich zitiere folgendes.
Wahrscheinlich nämlich nicht.
Die Aufnahme von Eintragungen, auch geringfügiger Verurteilung wegen Straftaten, die sich gegen Kinder und Jugendliche richten, von unter einem Jahr Freiheitsstrafe, in einer weiteren Führungszeugnis wird von 3 auf 10 Jahre erheblich verlängert.
Super. Wird ja, also nochmal das Beispiel, mit 15, mit einer 13-Jährigen was haben, ja, dafür verurteilt werden, obwohl dann wirst du ja auch, ich müsste jetzt mal gucken, wer das ist, ob das überhaupt stimmt, was ich sage. Ich müsste mir angucken, wie das ist mit Eintragung von, nach dem Jugendgerichtsgesetz wird, glaube ich, mit 21 sowieso getilgt. Also wird das, oder dürfen nicht mehr vorgehalten werden? Das wäre die Frage, ne? Also die Details. Wie sieht das aus? Der 15- oder 16-Jährige oder 14-Jährige? Der Zungenkuss mit der 13-Jährigen, muss das eingetragen werden? Wie lange muss das eingetragen werden?
Ich weiß halt auch nicht, also da können mich gern Leute, die in dem Bereich arbeiten, korrigieren, aber ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich ein reales Problem ist. Also kommt das so oft vor, dass man das nicht sehen kann, dass da mal eine Verurteilung war und die Leute werden dann wieder straffällig? Ich weiß es nicht.
Es gibt wohl so Fälle, also es gibt natürlich Leute, die vor Jahrzehnten...
Ja, aber ich will nicht sagen relevant, aber weil das ist schwierig, weil das ist immer relevant, aber sind es so viele Fälle?
Wenn es nur 50 Fälle bundesweit sind, kann man es auch eintragen, stört ja keinen.
Ja.
Also weiß ich, muss man sich auch im Detail mal angucken.
Vielleicht kommen wir, also wir werden auf diese Verschärfung auch nochmal zurückkommen, wenn es ein bisschen noch konkreter ist. Wir haben jetzt auch den letzten Punkt. Wir sind auch damit, wir reden schon seit einer Stunde.
Dann reden wir über die Alternativen und warum, was wir lieber hätten.
Genau. Es geht um die Anordnung der Untersuchungshaft. Wann kann man das machen, Daniel?
Braucht einen Haftgrund oder man muss jemanden versucht haben zu töten.
Was ist ein Haftgrund?
Es gibt Haftgründe in § 112, es gibt die Fluchtgefahr, es gibt die Verdunklungsgefahr, es gibt die Wiederholungsgefahr. Im Wesentlichen Fluchtgefahr heißt, man könnte sich, also heißt nicht nur ins Ausland fliehen, sondern auch verbergen. Also man stellt sich dem Verfahren nicht zur Verfügung. Verdunklungsgefahr heißt, ich schaffe die Beweise weg. Und Wiederholungsgefahr, ich mach's nochmal. Und dann die müssen immer vorliegen. Und bisher ist es so, dass bei Mord und Totschlag im Wesentlichen man keinen Haftgrund braucht, sondern da gibt's einen Sonderhaftgrund. Und der Vorschlag, der jetzt kommt, heißt?
Der Vorschlag, der jetzt kommt, wir brauchen keinen Haftgrund mehr. Also bei dem 176a Fortfolgen.
Also zum Beispiel bei dem 18-Jährigen, der mit der 13-Jährigen geschlafen hat, weil die das wollte. Oder und so weiter. Dann nichts. Aber die Frage ist ja, also es gibt jetzt so ein paar Probleme, ne?
Das ganze Ding
mal,
ist ein Problem.
Ja, nehmen wir mal ein Beispiel, ne? Jetzt ist sie 13 und wird in einem Monat 14 und hat jetzt was mit dem 18-Jährigen. Alles gut, ja? Niemand beschwert sich, in Anführungsstrichen. Das Ganze verjährt jetzt zukünftig noch viel später, ja? Nach 10 Jahren, ja, erzählt es jetzt ihrer Mutter. Die flippt vollkommen aus, zeigt den an. Mhm. Ja. Jetzt würde man ein Verfahren lostreten, ist ja noch nicht verjährt. Nach den neuen Vorschriften schon gar nicht. Jetzt geht das los, piff und paff. Man hat jetzt nun auch die Mutter, die sagt, die hat mir das erzählt. Vielleicht sind die auch alle geständig und sagen, ja, war damals eine doofe Idee. Sie hat es jetzt aber irgendwie auch nicht, ne? So. Mhm. Jetzt würde normalerweise die Staatsanwaltschaft gucken, okay, Verdunklungsgefahr, kann man mal gucken, oder fangen wir mal an, fangen wir mit Wiederholungsgefahr. Naja, wenn er jetzt nicht ständig dafür sorgt, dass 13-Jährige sich in ihn verlieben, wo es jemand von uns gibt, könnte ja auch eine Masche sein, ne? Dann ist das jetzt wohl keine, also ne, ist ja 10 Jahre nichts passiert, also keine Wiederholungsgefahr. So. Verdunklungsgefahr, nun ja, die haben jetzt 10 Jahre Zeit gehabt, sich das alles zu verdunkeln und wenn im Zweifel auch noch ein Geständnis vorliegt von oder sie sagt, natürlich war das so, ich verstehe die Aufregung nicht, dann gibt's auch keine Verdunklungsgefahr, weil dann, also was soll man jetzt verdunkeln? Spermaspuren sind nach 10 Jahren halt auch irgendwie schwierig, ne? Und also die, wenn es nur um eine Aussage angeht, also Verdunklungsgefahr wird's wohl auch nicht. Mhm. Fluchtgefahr nach 10 Jahren, selbst wenn du ein Jahr plus hast, musst du immer noch sehen, das Ganze liegt jetzt 10 Jahre her und natürlich muss sich das auswirken. Ne? Du kannst jemanden nach 10 Jahren natürlich nicht mehr so verurteilen wie nach 10 Monaten. Da ist ja nur eine Menge Zeit ins Land gegangen. So, und dann kommst du wahrscheinlich auch in solchen Fällen auch niemals auf die Fluchtgefahr, selbst wenn es 2 Jahre plus sind, weil du sagst, naja, die Erwartung, die da jetzt da ist, dass der ja jetzt irgendwie 5 Jahre ins Gefängnis geht, ist halt nach 10 Jahren schon mal ganz, ganz, ganz niedrig. Ne? Also als Strafverteidiger, je länger es dauert mit der Verurteilung, desto einfacher kriegst du das alles hin. So, also auch keine Fluchtgefahr. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft, das sind mich alles nicht. Ist ja 10 Jahre her, aber wir haben jetzt ja ein Dings und dann könnten wir das darüber versuchen. So, umgekehrt, wenn ich jetzt einen krassen Fall habe, ja, mehrfacher schwerer sexueller Missbrauch von irgendwelchen Kindern, dann, und ich weiß, wer der Täter ist oder glaube, wer der Täter ist, gibt es einen dringenden Tatverdacht. Dann gibt es immer eine Strafandrohung, die so hoch ist, dass die Justiz sagt, naja, wer 3 oder 4 Jahre ins Gefängnis geht, der flieht, das sagt die eigentlich immer, deswegen Fluchtgefahr, deswegen U-Haft. Das heißt, ich brauche das gar nicht. Also ist die Frage, für welche der Fälle, die ja jetzt zukünftig immer mit 2 Jahren plus bestraft werden sollen, brauche ich eigentlich diesen zukünftigen zusätzlichen Haftgrund? Und da muss ich halt sagen, nicht für die schweren Fälle, sondern für die leichtesten Fälle.
Ja.
Weil bei denen nämlich nicht genug da ist, um zu sagen, Mensch, für 2 Jahre oder für 1 Jahr läufst du jetzt weg. Oder soll ja auch nur für schwere sexuelle Gewalt, also für 2 Jahre plus läufst du jetzt weg. So, ne, weil bei 3 oder 4 Jahren Straferwartung gibt's die Fluchtgefahr. So, deswegen, also ich befürchte halt, es gibt ja Effekte, die dann am Ende dafür sorgen, dass Menschen nicht missbraucht werden. Es gibt aber auch Effekte, dass Menschen sagen, wie kriege ich denn andere Menschen mal so richtig unter Druck gesetzt? Und man muss einfach auch mal sehen, dass ein Teil der Anzeigen im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern halt entstehen in Situationen, wo die eine Person der anderen Person was Böses will. Und die andere Person, der was Böses will, vielleicht der Ex-Partner ist. Solche Situationen gibt es halt. Mhm. Und je mehr Feuer ich da reingebe, desto mehr Schaden verursache ich, wenn ich sich am Ende daraus stelle, das kann ich alles nicht nachweisen. Und da habe ich einfach Angst, dass Leute in U-Haft gehen, obwohl sie keine Fluchtgefahr vorliegt. Und am Ende stellt man nach einem halben Jahr oder 1 Jahr fest, Leben vollkommen im Arsch, weil der sitzt, so und so sitzt ja wegen Kindesmissbrauch im Knast. Und das nur, ja, weil man halt meint, es muss halt zusätzlich zu den normalen Haftgründen, die so schon total viel Leute in U-Haft verbringen, auch noch einen extra Grund geben. Finde ich nicht so geil.
Nein, ich auch nicht. Daniel, was sind die Alternativen, um das Ganze jetzt zu einem...
Ja, also genau, um das mal zu Ende zu bringen. Abschluss zu bringen. Also mich nervt das einfach, weil das eine wahnsinnig billige Maßnahme ist, ne? Also es wäre halt, um Kindesmissbrauch zu vermeiden, hilft halt nicht einfach nur die Strafschrauben fester zu drehen, dann entscheiden sich die bösen Jungs, das nicht mehr zu machen. Man müsste halt eigentlich was anderes, man müsste halt richtig Geld ran in die Hand nehmen, um die Jugendämter ordentlich auszuschalten, damit solche Sachen, wo Missbrauch in der Luft liegt, erkannt werden und dass man da in die Familie reingehen kann, um was zu machen. Man müsste an die Vereine ran. Es gibt also, zu einem gibt es Vereine, die so im Bereich Abwehr von Missbrauch aktiv sind. Da hat mir neulich ein befreundeter Dr. Dirk erzählt, wie schwierig es ist, für solche Vereine an Geld zu kommen. Das dauert zum Beispiel in Niedersachsen offensichtlich ewig. Ja, also die Vereine, aber auch Sportvereine. Ja, Sportvereine sind einfach wichtig, weil dort ein Austausch stattfindet. Da findet auch ab und zu Missbrauch statt. Also Trainer zum Beispiel, werden die eigentlich ausgebildet und Trainerinnen? Da gibt es keine flächendeckende Ausbildung, dass man sagt, also jeder, der hier so einen Trainerschein haben will, kriegt auf Kosten des Landes oder des Bundes nochmal eine Wochenende-Fortbildung Missbrauchsprävention. Das gleiche gilt für Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Ja? Ältere Lehrerinnen und Lehrer schon gar nicht. Neuere Lehrer und Lehrer werden auch nicht ständig fortgebildet. Ja, also das ist natürlich da auch Thema, aber auch da gibt es einfach offensichtlich nicht genug. Und es gibt auch dort, wenn man dann in solche Fälle reinliegt, manchmal dann so Sachen, ja, dass dann Lehrer sagen, ja, habe ich schon immer gemerkt, ne? Also nicht, dass das Missbrauch war, aber da was schief. Also warum werden die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr eingebaut? Und zum Schluss auch Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte. Da wird, glaube ich, auch wenig investiert, also da wird immer mal wieder, aber zurzeit fressen insbesondere der Polizei die ganzen Ressourcen auf die Kinderpornografiefälle, die automatisch gemeldet werden. Mhm. Da sind die Ressourcen nicht da. So ein normales Kinderpornografieverfahren dauert viele Monate und ist nicht zwingend nach 6 Monaten abgeschlossen. Zumindest in Niedersachsen, weil die Leute, das dauert alles ewig, ja. Und ich glaube, das sind eher Sachen, daran müsste man investieren. Prävention und dann auch in der Verfolgung, dass das zügig und effektiv geht. Und das passiert halt nicht. Warum? Weil das, was ich gerade beschrieben habe, kostet viele, viele, viele Millionen Euro. Jedes Jahr. So, das ist teuer. Das, ne? Also mehr Polizei einstellen, Lehrer nicht lernen lassen, sondern irgendwelche Fortbildung machen lassen, Vereine unterstützen, Leute in den Vereinen ausbilden, kostet Geld, Jugendämter richtig ausstatten und so weiter. Das ist richtig teuer. Das kostet richtig Zaster, das kostet viele, wahrscheinlich hunderte Millionen Euro, wenn man sowas macht. Und dann wäre es so, dass es für die Täter viel schwieriger wäre, das zu machen. Ja, was ich übrigens vergessen habe, man muss sich auch um die Täter kümmern. Es macht übrigens auch Sinn, solche Sachen wie kein Täter werden. Ja. Das sind so Angebote, wo man sagt, ey, ich habe folgendes Problem. Manchmal, da google ich nach Kinderpornografie und hole mir da einen drauf runter. Und ich habe Angst, also erstens mache ich mich damit strafbar, das soll aufhören, weil ich möchte das ja auch nicht unterstützen. Und zweitens habe ich Angst, dass ich irgendwann dem Nachbarsjungen, dem Neffen, der kleinen Cousine oder sonst was antue. Bitte, bitte, bitte helft mir. Das sind ja Situationen und das ist gar nicht so einfach. Da gibt's auch nicht überall Plätze. In den Großstädten geht's. In der Fläche gibt's solche Plätze nicht. Ne? Wenn man Leute sagen, ich will kein Täter werden und dass man solche Sachen auch, man wacht ja nicht morgens auf und entscheidet, pädophil zu sein. Ein Hinweis noch, die allermeisten Missbrauchstäter von Kindern sind übrigens nicht Pädophile, aber sondern einfach Leute, die sich das schwächste Opfer aussuchen. Aber nochmal einen Schritt zurück, es müsste auch nochmal für Pädophile angeboten, also die müssten ausgebaut werden. All das kostet viele Millionen Euro. Ja, und man kriegt am Ende nicht die goldenen Blumen, hätte ich was, die roten Rosen von der Bild-Zeitung, weil man nämlich nicht mit harter Hand regiert, sondern weil man versucht, was zu verändern. Und was denn, also ich glaube, und das nervt mich halt so, dass sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, es wird draufgedroschen in der Erwartungshaltung, dass sich was verändert, und dann verändert sich nichts. So, sondern dann gibt's halt nur mehr Einzelschicksale an Tätern, die man jetzt beklatschen oder bedauern kann, vollkommen egal. Es wird nicht, also natürlich wird auch ein bisschen, aber diese Energie, die öffentliche Diskussion, hätte ich gerne in den Jugendämtern, in den Vereinen, bei den, in den Schulen, bei der Polizei, in der Justiz und auch in den Angeboten für potenzielle Täterinnen und Täter. Das wäre halt, und das, wie gesagt, und das ist billig, was man hier gerade macht. Das sorgt nur dafür, dass man die Knäste ein bisschen voller macht, das kostet nicht viel, weil im Vergleich zu dem, und das finde ich so schade, ja, weil, also man setzt halt ganz hinten an, statt vorne anzusetzen, und natürlich gehören Missbrauchstäter bestraft. Ist ja nicht so, als, also ich verteidige sowas ja auch hin und wieder oder auch mal häufiger, als wenn man irgendeinen Blumentopf gewinnt damit. Ja, als wenn irgendeine Staatsanwältin oder eine Amtsrichterin oder ein Landgerichtsvorsitzender das irgendwie gut findet oder nicht so schlimm. Ja?
Ja.
Die sind doch, die lesen
den
doch
Eindruck habe ich halt auch nicht, deswegen, ja. Gut, das war ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt auch wirklich über eine Stunde darüber gesprochen. Das reicht jetzt.
Eins Träumchen.
Kommt zu
wir
was
behalten
anderem.
Das im Auge.
Ja, genau. Das ist ja jetzt erstmal ein Diskussionsentwurf und wir gucken mal, was am Ende rauskommt und ob da noch was Gutes bei rumkommt. Apropos, wir wollen über Heinsberg reden.
Wer ist dieser Heinsberg?
Wer ist dieser Heinsberg? Nein, es geht vor allem um die Heinsberg-Studie. Die ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ich fasse ganz kurz zusammen, was es damit auf sich hat und warum wir uns überhaupt damit beschäftigen. Die Heinsberg-Studie ist eine Studie. Ich glaube, inzwischen ist sie auch abgeschlossen, des Virologen Hendrik Streeck.
Es gibt Professor Doktor, oder?
Ja, das mag sein.
So viel Zeit muss sein, Frau zukünftig Doktor H.
Deren Zwischenergebnisse am Anfang April vorgestellt worden sind. Es geht dabei um die Ansteckung und auch um mögliche Immunität in einem kleinen Ort namens Gangelt in NRW. Was so ein bisschen, also in Heinsberg war ja der erste Hotspot und Herr Streeck ist nach Gangelt gegangen und hat mit den Leuten gesprochen und hat so ein bisschen sich das Infektionsgeschehen angeguckt und hat daraus eine Studie entwickelt. Und die hat vor allem Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, genutzt, um seinen doch sehr schnellen Lockerungskurs, den NRW ist ja da sehr schnell mit vorangegangen, zu rechtfertigen. Die Öffentlichkeitsarbeit für diese Studie wurde dabei auch von einer PR-Agentur namens Story Machine übernommen. Ich meine, es ist eine Agentur, die mal Kai Diekmann gehörte.
Ja, so. Stichwort Bild-Zeitung.
Genau, also das sind so die Basics dazu. Man hat, alle wenn das mitbekommen haben, dass es da Schwierigkeiten mit dieser Studie gab, beziehungsweise mit der Art der Vorstellung und so weiter. Aber spannend ist jetzt Folgendes, es geht nämlich um einen möglichen Betrug, beziehungsweise wir gucken uns an, ob es einer sein kann. Das Ganze ist folgendermaßen gelaufen. Herr Streeck ist Anfang März schon mal dahingegangen, hat ein bisschen geguckt und wollte halt diese Studie machen und dann gab es Kontakt mit der Landesregierung, beziehungsweise ich meine mit dem Gesundheitsminister. Und die haben gesagt, gut, wollen wir nicht da irgendwie zusammenarbeiten? Und dann hat er Ende, was?
Du atmest. Ich atme nur. War ein langer Tag. Ich habe dieses Atmen mit aufgerissenem offenem Mund gemacht.
Gut.
Alles ist gut.
Also, es gab dann von Herrn Streeck am 25.03. eine E-Mail an die Landesregierung bzw. an das zuständige Ministerium, dass er dann, nachdem er schon ein paar Vorarbeiten gemacht hatte, mit der Studie jetzt beginnen wollen würde, wenn es positives Licht gäbe der Regierung, weil es ging dabei um Kostenunterstützung in Höhe von ca. 65.000 Euro. Dabei ging es um die Tests, die durchgeführt werden sollten, also diese Corona-Tests. Die wollte das Land übernehmen, das sind circa ein Viertel der Studienkosten. Und in dieser Vorhabenskizze, die er der Regierung oder dem Ministerium präsentiert hat, stand unter anderem drin, die Uni Bonn hätte dazu jetzt auch schon ein positives Ethikvotum gegeben. So ein Ethikvotum, ich kenne mich in dem Bereich überhaupt nicht aus. Ich habe das nur aus einem Artikel, den ich euch dann auch mit reinpacke. Benötigt man wohl immer, wenn es um Personen, also um Versuchspersonen gibt, dann braucht man als...
Genau, das ist richtig.
Genau, dann braucht man ein Ethikvotum der zuständigen Universität. Weil da sollen ja auch ne Bluttests und personenbezogene Daten und so weiter. Das soll vorliegen. Das ist natürlich, wenn man sowas präsentiert bekommt, ist das natürlich ein Grund zu sagen, ja, mach mal, weil wenn die Uni sagt, ist okay, dann ist okay. Dann passierte Folgendes. Die Studie ist angemeldet worden am 31.3. Beziehungsweise, nein, die ist später angegeben worden. Und da hieß es plötzlich, das Votum kam erst am 31. Also 6 Tage später, als es eigentlich der Regierung präsentiert worden ist.
Und also der Vorwurf ist...
Ja, sprich.
Der Vorwurf ist, zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Zustimmung von der Ethikkommission gab, habt ihr gesagt, es gibt eine Zustimmung für die... Also eine Woche davor habt ihr so getan, als gäbe es ein Ethikvotum, was positiv ist.
Genau. Und die Frage ist, es gibt wohl eine Strafanzeige jetzt. Könnte es Betrug sein, da durch diese Aussage, es gäbe ein positives Ethikvotum, das Land als Auftraggeber getäuscht worden ist, weil es dadurch animiert wurde, dem zuzustimmen, um diesen Drittmittelvertrag abzuschließen, um halt diese knapp 65.000 Euro zu bekommen. Ich möchte kurz, bevor wir uns der strafrechtlichen Sache widmen, kurz dazu sagen, was Herr Streeck sagt. Herr Streeck sagt, es gab mehrere Voten, weil sich die Studie immer wieder verändert hat. Es gibt auch Zweifel, das kann man in dem Artikel weiterlesen, darauf gehen wir jetzt nicht ein, ob das alles an wissenschaftlichen Standards, ob das alles vernünftig gelaufen ist. Das ist nur seine Erklärung dazu und wir gucken uns jetzt aber auch nur den strafrechtlichen Teil an, wenn es denn einen gibt. Daniel. Kann es Betrug sein?
Es kann kein Betrug sein, weil wenn überhaupt nur versuchter Betrug. Warum? Es gab ja am Ende dieses Votum. Ne? Mhm. Und dann ist es ja so, also und die Studie gab es ja und das, also es gab kein Betrug, oder anders, es gab war kein Betrug, weil am Ende ist ja alles gut gegangen, in Anführungsstrichen. Aber ich gehe jetzt nochmal im Einzelnen durch. Also, Täuschung über Tatsachen, darüber geht's los. Das war jetzt ein schlechter Start, aber egal. Täuschung über Tatsachen. Täuschung, die Tatsache ist hier, es liegt ein Votum vor. Ja, liegt aber nicht. So. Ja. Täuschung, ich schicke das an den Gesundheitsminister. So. Dann Irrtum, die glauben, es gibt ein Votum, liegt auch vor. Vermögensverfügung, und da wäre ich auch mal sehr skeptisch. Ich gehe nicht davon aus, dass die Landesregierung in NRW gesagt hat, ich überweise dir das. Ja, kein Ding,
ich hoffe,
wie ist deine
nicht.
Private Kontonummer oder hier war Corona, also wahrscheinlich nicht. Kriegst jetzt hier einfach einen Koffer mit 64.000 Euro. Wenn man das mal durchdenkt, 64.000 Euro ist gar nicht so viel Geld, wenn man es badisch hier gegen trägt. So,
ich hätte es gern, also ist nicht so.
Ich würde jederzeit auch 64.000 Euro nehmen, dann würde ich auch eine Studie für fälschen. Also das, her damit. Nein, natürlich will ich sowas nie tun, weil ich kann ja auch keine Infektionsgelöt. Also, 64.000 Euro, super Sache, kann man mal machen. Und ich habe gedacht, das ist auch gar nicht so viel für so eine Studie, 65.000 Euro.
Ist ja auch nur ein Viertel von der Studie.
Genau, aber ich finde es aber auch, findest du, das sind dann ja...
Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von.
240.000 Euro?
Ich habe keine Vorstellung, ich weiß nicht, was du was.
Naja, also, so, und jetzt ist die Frage, es gibt also keine Vermögensverfügung. Was könnte die Vermögensverfügung sein? Die Vermögensverfügung könnte jetzt natürlich sein, dass die sagen, wenn du diese Studie machst, dann bezahlen wir dir das. Das ist die Sicherpflichtung. Jetzt müsste man sich überlegen, wie genau diese Zusage war. Wenn die so sicher war, dass man quasi das Land NRW hätte verklagen können, dann wäre das die Vermögensverfügung gewesen.
Mhm.
So. Und jetzt kommen wir, also dann, ne, wenn ich quasi, ich zahle noch nicht, aber ich muss bezahlen, das nennt man dann Eingehungsbetrug. Das ist so der Klassiker, ich habe kein Geld, aber ich kaufe mir jetzt eine Waschmaschine. Da kommt die Waschmaschine, wird bei mir abgestellt. 3 Tage später meldet sich der Otto-Versand bei mir und sagt, hey, du wolltest doch noch bezahlen. Sag, ja, kann ich nicht. Hatte kein Geld, wusste, dass ich kein Geld kriege. Eingehungsbetrug, ne? Mhm. Der Vermögensschaden entsteht aber nicht erst in dem Moment, wo die Waschmaschine bei mir steht, sondern in dem Moment, wo ich das quasi bezahlen müsste und der sich verpflichtet, das bei mir abzustellen. So, stark vereinfacht ausgedrückt. Also es könnte so ein Eingebungsbetrug sein. Dann gäbe es also doch eine Vermögensverfügung in der rechtlichen Bindung. So, Frage, und jetzt kommt der Vermögensschaden. Ja, Vergleich von Vermögenslage vor und nach der Verfügung. Klar, jetzt habe ich so eine Verpflichtung, der wäre auch da. Also im objektiven Tatbestand könnte das sogar stattfinden. Jetzt ist aber die Frage, was hat denn der Strick geglaubt zu dem Zeitpunkt? Hat der geglaubt, also er sagt selber, es gab mehrere Voten, das ist jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit nur falsch dargestellt. Mhm. Schwierig, ne? Also wenn dann, das kann man ihm nicht widerlegen, wenn das so war. Ne? Wenn es da zwei Voten gab, wird man das nicht widerlegen können. Die zweite Frage, die man sich stellen könnte, ist natürlich, gehen wir mal kurz davon aus, das Votum gab es noch nicht. Ja, das Votum ist wirklich erst eine Woche später entschieden. Und jetzt sagt er, naja, das Votum von der Ethikkommission, das liegt schon vor. Ja, weiß aber, es ist gerade auch Lockdown, das kommt nächste Woche. Hm. Und gehen wir mal kurz davon aus, dass der ja jetzt, also wir wissen jetzt ja, wie so ein Test läuft. Da kommt jemand, steckt dir in die Nase oder in den Rachen so ein Stäbchen, rollt das Ganze ab und dann ist vorbei. Dass die Ethikkommission jetzt sagt, das ist aber ein bisschen unethisch, ist dann auch sehr unwahrscheinlich. Mhm. Also unter Umständen vertraut der jetzt auch davon, darauf, ja. Und dann kann man sich nochmal durchgehen. Dann täuscht er über Tatsache, das weiß er auch. Er will auch eine Vermögensverfügung haben, aber welchen Vermögensschaden will er eigentlich? Ne? Er müsste ja in seinem Versuch, den er jetzt macht, einen Vermögensschaden wollen. Und dieser Vermögensschaden funktioniert jetzt wie folgt. Er glaubt ja, ich kriege das schon. Und dann hat das Land NRW viel schneller als sonst seine Studie. Und das will das Land NRW ja. Das Land NRW will ja keine Waschmaschine, so wie ich, wenn ich das falsch bestelle, sondern das Land NRW will mir Geld geben dafür, dass ich so eine Studie mache. Und die mache ich auch. Ja. Und dieser Vermögenszuwachs in Anführungsstrichen ist halt dieser, ist halt dieser, dieser, diese, dieser, der Vermögenszuwachs ist diese Studie. So kann man sich das, ist alles jetzt ein bisschen grob schlechtig. Und da würde ich mal sagen, der Streeck täuscht doch nicht und sagt am Ende, mache ich das ohne die Zustimmung. Der sagt doch, ich werde diese Tests so oder so nur machen, wenn ich das Votum bekomme oder nochmal für meine Veränderung bekomme. Und damit ist es, meine ich, auch kein versuchter Betrug. Ja. Man könnte auch weiter in den Vorsatz gehen, er müsste eine Bereicherungsabsicht haben, also er möchte quasi mehr haben, als ihm zusteht. Das will er, glaube ich, nicht für sich selbst, das will er auch für die Dritten nicht. Alles schwierig, ja. Da muss das Ganze, so seine Absicht muss bezüglich des Vermögensverteilers so, uiuiuiui. So, also das ist alles schon ein bisschen schwierig. Ich glaube insgesamt, dass ist strafrechtlich ziemlich irrelevant. Jetzt haben wir natürlich aber auch nur einen kurzen, was ist denn das? Handelsblatt? Kapital.de Artikel. Also nach den Infos, die wir hier vorgetragen haben, der Professor Streeck soll rumkommen, ich boxe ihn da raus. Ja. Kriegen wir hin. Kostet auch keine 65.000 Euro. Kriegen wir für einen Bruchteil hin. Machen wir. Braucht er vielleicht aber auch nicht. So.
Genau.
Es zeigt aber darüber hinaus, dass bei dieser Hansberg-Studie halt alles mit heißer Nadel gestrickt wurde, um möglichst schnell Laschet jetzt die politische Munition in die Hand zu geben, zu sagen, wir lockern jetzt. Und bisher ist es ja mit Ausnahmen für einige Landkreise um die wunderschöne Stadt Gütersloh drumherum einigermaßen gut gegangen.
Oder einige Menschen in einigen Betrieben.
Da ging es früher auch schon scheiße.
Ja, es geht. Das ist
jetzt sind sie auch noch krank und kriegen kein Geld und das ist schon ziemlich, alles schon ganz gut.
Und sterben vielleicht auch daran. Ich finde, das muss man auch.
Ja, auch das. Ich hätte es nie gedacht, aber Grüße gehen raus an Hubertus Heil, der jetzt mal ein bisschen durchkerchert.
Ja.
Bin sonst kein Fan von Hubi, aber der nutzt die Chance, wie sich das gehört, und kerchert da jetzt mal durch.
Gut, das haben wir jetzt relativ kurz abgehakt, das ist aber auch okay. Das war ein Vorschlag von Twitter. Herzlichen Dank dafür. Jetzt kommt der zweite und ihr müsst euch damit abfinden, dass Daniel jetzt noch weiterredet, weil er das vorbereitet hat. Wir beschäftigen uns mit einem Nachtrag zur Volksverhetzung und zur Polizei Thüringen.
Grüße gehen raus an die Polizei in Thüringen, an die Cops. Also, es begab sich wie folgt, es gibt dieses Fridays for Future. Falls ihr das in der Future hören werdet, das sind diese Jungs und Mädels, die hier rumtoben und SPD-zentralen platt machen.
Nein, das waren die, glaube ich, nicht.
Doch.
Das waren die anderen.
Weil Kohleausstieg. Also, Fridays for Future, das sind die Jungs und Mädels, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber das sind insbesondere jüngere Leute, die diese, erinnern sich, vor Corona haben die noch demonstriert und so, Greta. Also, und da gibt's, die haben jetzt also regionale Twitter-Accounts und der gibt einen regionalen Twitter-Account Fridays for Future Weimar.
Weimar ist sehr schön als Stadt.
Ja, ich habe mal in der Nähe studiert, ist nicht meine Ecke, aber wie auch immer.
Aber Weimar ist sehr schön.
Goethe. So.
Pro Schiller.
Ja. Habe ich mal die peinliche Geschichte mit der Weimarer Republik erzählt, die mir im Geschichtsunterricht passiert ist? Es gibt noch ein weiteres Weimar. Das heißt aber auch nur so ganz so ähnlich. Bei Kassel. Und da kommt ein Teil meiner Familie her. Ja. Väterlicherseits. Und der kleine Daniel hat mal im Geschichtsunterricht auf die Frage, wo ist denn eigentlich Weimar von der Weimarer Republik, ganz stolz seine Hand in die Luft gerackt und gesagt, bei Kassel. Und der Geschichtslehrer so, nee. Und ich glaube, das war die dümmste Antwort, die ich im Geschichtsunterricht jemals gegeben habe. Und erst anschließend, das war noch in Zeiten, lange vor Wikipedia, das war noch in Zeit von Microsoft Encarta, habe ich das erstmal recherchiert. Und ja, also wir meinen das Weimar.
Das Schöne.
Das Schöne. So.
Gut.
Lange Rede, kurzer Sinn, die twittern jetzt folgendes. Feuerwehr und Rettungsdienst retten Menschen. Punkt. Die Polizei diskriminiert, mordet, prügelt, hehlt. Lasst uns aufhören, die beiden in einem Atemzug als Helfer zu titulieren. Stattdessen sollten wir Antifa und Migrantifa wertschätzen. Deutschland hat ein #Polizeiproblem. So. Und das hat für so ein bisschen Aufregung gesorgt, ja. Weil, das fanden einige Leute nicht so gut, ja, was da gesagt wurde. Und dann, Auftritt der Polizei Thüringen, vertreten durch den Twitter-Account @polizei_thuer, das sind die Leute, denen ihr berichtet, was ich hier mal erzähle, bitte, ist, die haben nämlich gleich geschrieben, wir haben den Tweet gesichert und prüfen aktuell den Anfangsverdacht für eine Straftat, Punkt. Der Vorgang wurde der Kriminalinspektion Weimar zugeleitet. Danke an alle Hinweisgeber. Und später dann wurde getwittert, Rückinfo der Kripo Weimar, Kripo Kriminalpolizei, ne? Wer es immer schon wissen wollten. Doppelpunkt, wir haben meine Anzeige nach 130 Absatz 1 Nummer 2 StGB Volksverhetzung gefertigt. Nach Vervollständigung der Aktenlage wird der Vorgang umgehend der Staatsanwaltschaft Erfurt vorgelegt. Und so weiter und so fort. Und das Ganze ist am 3. Juni passiert. Es hat dann ein relativ umtriebiger Rechtsanwalt aus Hannover mal nach der Rechtsgrundlage gefragt, warum diese Tweets veröffentlicht wurden, woraufhin dann mal der Tweet, der zweite, insbesondere sofort gelöscht wurde. Und der erste, den kann man noch finden, der zweite wurde aber gelöscht. Was wohl daran liegt, dass die Polizei gar nicht so einfach das erzählen darf? Also ich habe gefragt, nach welcher Rechtsgrundlage wird hier eigentlich so eine Strafverfolgung öffentlich gemacht? Mhm. Und dann wurde es einfach kommentarlos gelöscht, der zweite Tweet. Der erste ist aber immer noch da. Und ich finde halt, ja, sprechen wir mal drüber. Also wir haben ja letztes Mal über Volksverhetzung gesprochen. Und meine These, ich fühle mich bestätigt, wenn ich ehrlich bin. Vielen Dank, Polizei Thüringen, ihr bestätigt meine albernen Thesen. Meine These war, man hat ja früher immer mit Beleidigungen gearbeitet und gesagt, das ist alles Polizeibeleidigung. Hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt, nein. Ja, Polizisten sind Arschlöcher oder all cops are bastards oder so. So ganz, ohne dass man jetzt sagen kann, die fünf Jungs sind gemeint oder die fünf Mädels, ist nicht. Jetzt versucht man das in Volksverhetzung. Ja, haben wir drüber gesprochen. Und jetzt sagt man, naja, dieser Beitrag von Fridays for Future Weimar, die haben übrigens später dann nochmal so relativiert, ja, also die Polizei, mit der wir immer in Weimar zusammenarbeiten, ist total nett zu uns, wir meinen jetzt aber so ein paar Sachen. So, und deswegen alles nicht so gemeint, aber irgendwie schon. Und die Frage ist noch, ob das Volksverhetzung ist, und ich bin der festen Ansicht, da muss sich niemand jetzt ins Höschen machen, das ist sicherlich politisch nicht die schlauste Variante, und die Polizei diskriminiert, gut, Seehofer müssen wir mal fragen, also das würde ich schon mal sagen, dass es eine Tatsache ist, die man auch beweisen kann, mordet, das ist jetzt schon mal, also da muss man schon sehr, sehr genau hingucken, wen man da meint, aber dass es nur Polizei gibt, die auch Tötungen vornimmt, die nicht recht, also schwierig, sehr, sehr schwierig. Schwierig,
ja.
Sicherlich zugespitzt prügelt, naja, das ist nun mal so, es gibt offensichtlich Polizeigewalt, der eine oder andere kann davon reden, würde ich auch mal sagen, dass das hier, und hehlt, das ist offensichtlich, also hehlen ist der Verkauf von gestohlenen Gütern, das ist offensichtlich eine Anspielung auf Fahrradgeld. Die Polizei in Fahrradgeld, da hat also Polizei in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen?
Sachsen.
In Sachsen, na, noch, was genau, was passiert, wenn man Sachsen-Anhalt und Thüringen mischt? Ja. Sachsen, also in einem der neuen Bundesländer, die Laura mir noch nicht so geläufig sind. Nein, ich glaube, es ist auch Sachsen. Also da haben die einfach Fahrräder.
Wir sagen nicht mehr neue Bundesländer.
Vertickt. Wir sagen nicht mehr, so, wie sagen wir jetzt?
Einfach Sachsen.
Sachsen. Niegelnagel neuen Sachsen. Keine Nazis in Sachsen. Irgendwo im ganzen
Land. Es ist Sachsen.
Aber, gut, hast du nachgeguckt. Aber fassen wir mal zusammen. In Sachsen scheinen Polizisten und Polizistinnen, insbesondere eine Polizistin, Fahrräder, die von der Polizei beschlagnahmt wurden, freundlich weiterverkauft zu haben auf. Und das Geld, naja, ist halt weg. So, das ist der Vorwurf und das ist eine Anschuldigung. Und damit ist es natürlich eine Kritik an der Polizei. Und zwar ein politischer Beitrag. Und damit ist es halt Meinungsfreiheit. Da kannst du halt noch so hüpfen, wie du willst. Das ist halt vielleicht nicht nett, wenn du ein Polizist bist und das liest. Ja. Das ist aber auch dein Problem. Man kann ja auch einfach schreiben, alle Rechtsanwälte sind blöde Wichser. Ja, oder Rechtsanwälte sind korrupte Arschlöcher oder so. Das ist halt so. Ja, muss ich auch ertragen. Finde ich auch doof. Ja, aber Polizei diskriminiert, mordet, prügelt, hehlt. Lasst uns aufhören, die beiden in einem Atemzug als Helfer zu studieren. Also das Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hat unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Interessen haben, finde ich relativ klar. Da ist manchmal so ein bisschen, wir tragen alle eine Uniform, wir all together now. Quatsch, aber wenn man sich das genau überlegt, dann ist das vielleicht schon ein Unterschied. So. Und damit ist das ein Beitrag zur politischen Arbeit. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die Polizei kommt dann und sagt so, und jetzt haben wir euch bei der Polizei, jetzt haben wir das mal gesichert als Diskussionsteilnehmer und wir schicken das jetzt mal der Polizei. Das ist schon schwierig, finde ich, ne? Weil das, so funktioniert halt so ein, also wenn du sagst, ne, ich bin jetzt hier die Staatsgewalt und nehme an der Diskussion teil und du wirst dir jetzt mal angezeigt, ich setze mich also nicht inhaltlich mit dir auseinander, sondern und versuche, dass, wenn das eine Straftat ist, dann könnte man ja mal versuchen, dass dieser Tweet wegkommt. Nein, so arbeiten die nicht, sondern die sagen, mein Beitrag zu diesem Meinungsstreit ist, ich habe dich verpetzt bei den Kollegen. Und dann auch noch diese Rückinfo von der Kripo ja. Weimar, die ja doppelt daneben ist. Also erstens, warum berichten die aus einem laufenden Strafverfahren? Das ist gar nicht deren Aufgabe. Ja. Zweitens, schön, dass sie eine Anzeige gefertigt haben. Also was sie eigentlich meinen, sie haben einen Vorgang gefertigt. Ja. Die Anzeige ist, ich weiß was, der Vorgang ist, wir haben aufgeschrieben, dass jemand was weiß. Und dann so nach dem Motto, jetzt kommt richtig krass der Hammer. Nach Vervorstellung der Aktenlage, Klammer auf, was unser scheiß Job ist, Klammer zu, wird der Vorgang umgehend der Staatsanwalt Erfurt vorgenäht, Klammer auf, weil die zuständig sind und nicht wir. So. Und das Ganze so gegen irgendwelche Anfang 20-Jährigen leicht aufgeregten Fridays for Futures, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dicke. Und wie gesagt, dass sie das einfach ohne Kommentar löschen, zeigt auch vielleicht, dass sie das gar nicht dürfen. Weil ich bin nämlich der Meinung, also die Polizei hat halt nicht die Öffentlichkeitsarbeit zu machen in eigener Sache. Ja. Also wenn die, also das ist so schon schwierig mit Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, aber einfach mal so über Twitter, weiß ich nicht, ob die Thüringer Landesgesetze das so herhalten oder ob da nicht unter Umständen eigentlich die Staatsanwaltschaft am Zug wäre, was da veröffentlicht angeht. So, aber ich glaube, die haben sich nicht strafbar gemacht, die Fridays for Futures, weil es ein Debattenbeitrag ist, der halt heftig ist, der vielleicht auch politisch an der einen Stelle naiv oder übers Ziel ausgeschossen ist, aber das ist halt Meinung. Man darf halt der Meinung sein, dass Polizei in Deutschland diskriminiert, mordet und so weiter. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die Polizei das macht. Ich glaube, dass einzelne Polizisten Straftaten begehen, wie alle anderen Menschen auch. Und ich glaube auch, wenn man sich gerade im Raum der Bundesländer östlich von Niedersachsen anguckt, da gab es ja so der ein oder andere Fälle von Leuten, die plötzlich verbrannt sind und so. Das habe ich mir nie ganz genau angeguckt haben. Und das waren halt immer zufällig Leute, die nicht die Hautfarbe hatten, die ich habe. Das kann man sich ja mal genau angucken, ob das nicht vielleicht doch der Fall ist. So, ich habe mal überlegt, ob das die Polizei sich eigentlich strafbar gemacht hat. Mhm. Das würde ich gerne mal kurz diskutieren. Es gibt nämlich den Paragraph 353b. Das ist nämlich Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht. Weil, ich gehe jetzt mal ganz davon aus, dass das Amtsträger sind, die da twittern und auch die Polizei, ne? So, und dieser Amtsträger, der ist jetzt, könnte man ja mal über nachdenken, ne? Weil der 353b StGB heißt, wer ein Geheimnis, das ihm als Amtsträger, das mir als Amtsträger anvertraut wurde, oder sonst bekannt worden ist, unbefugt offenbart oder dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So. Ich glaube schon, es ist kein Geheimnis. Ne? Also Geheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nicht nur tatsächlich geheim, daher in ihrem Zusammenhang nur im beschränkten Kreis von Personen bekannt sind, sondern ihrer Natur nach auch aufgrund einer Anordnung der Geheimhaltung bedürfen. So, jetzt hatten die ja schon zuerst getwittert, naja, wir haben den Tweet gesichert und alle anfangen, und das gehen wir jetzt mal nach Weimar. Das ist jetzt ja kein Geheimnis. Also ich glaube, es ist noch kein Geheimnis, es sei denn, man kommt auf die Idee, wer hat denn da eigentlich sich strafbar gemacht? Wenn man nämlich auf die Idee kommt, dass die Fridays for Future sich da tatsächlich strafbar gemacht haben, dann ist ja wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, rauszufinden, wer, das ist ja jetzt, die Gruppe wird ja nicht bestraft, sondern die einzelne Person. Da wäre ja die einzige Möglichkeit rauszufinden, mal diesen Twitter-Account, die Nutzer, das sind wahrscheinlich mehrere, wenn ich das richtig verstanden habe, mal mit Hausdurchsuchung zu überziehen, um rauszufinden, wer da zu dem Zeitpunkt getwittert hat.
Richtig geil.
Ja? Mhm. Vielleicht haben ja auch die Fridays for Futures, dieses Organisationsgremium, sich mal untereinander abgesprochen. Mensch, Matze, ja, was hast du da getwittert? Ja, Susi, das musste jetzt mal sein. Ja, und wenn man diese Chats dann mal hat, dann kann man ja rausfinden, dass Matze das gemacht hat und nicht Susi. Und das würde bedeuten, dass es unter Umständen ein öffentliches Interesse gibt, dass man ein öffentliches Interesse gibt, dass man da noch durchsuchen kann. Und das gefährdet man jetzt, wenn man da irgendwie erzählt, was die Kripo Weimar und so macht. Halte ich alles für Quatsch. Aber ja, wenn man sagt, dass sie sich strafbar gemacht haben, dann hat man hier offensichtlich, ne, also wirklich das vielleicht nicht so richtig gemacht. Dann müsste man sagen, also wenn die sich strafbar gemacht haben, dann hätten die Cops eigentlich den Schnabel halten müssen, damit die Staatsanwaltschaft in aller Ruhe am nächsten Tag bei Fridays for Future durchsuchen kann. Und dann hätten die sich wohl strafbar gemacht. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es ist auch schon kein Geheimnis, weil es ist auch alles klar. Mein Gott, da habe ich bei der Polizei angezeigt und so. Und am Ende, das gibt's da so ein bisschen Sachen, Mosaikgeheimnis und so. Ist ganz spannend, kann man sich mal angucken. Aber ich glaube, am Ende haben sich die Cops da nicht strafbar gemacht. Die andere Frage, die man sich natürlich stellen kann, also nicht deswegen, ist, ob das nicht eine versuchte Nötigung ist.
Mhm. Weil
wir erinnern uns, Nötigung ist, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt durch Drohung oder mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung und Unterlassung nötigt und wird und so weiter bestraft. Und dann muss das Ganze noch speziell rechtswidrig sein. So, wer einen Menschen, irgendjemand betreibt ja diesen Friday for Future Account. Jetzt wird nicht mit Gewalt gedroht, sondern es wird mit einem empfindlichen Übel. Hier, Strafanzeige, Strafverfolgung und so weiter wird gedroht, ja, Staatsanwaltschaft, piff, paff, mö, so. Und die sollen jetzt etwas tun, dulden oder unterlassen. Also, unterlass es, das zu wiederholen, dulde, dass wir, ne, das ist vielleicht nicht so, aber insbesondere löscht das wahrscheinlich, ne, das sind ja so die Sachen, die man da so macht und schreibt sowas nicht wieder, ne. Also, das könnte ja sein, dass das Ziel dieser Polizei ist, die jetzt, also warum schreiben die das sonst? Ja, wenn ich jetzt zur Polizei gegen eine Strafanzeige gegen Laura aufnehme, twittern die ja auch nicht. Daniel Brunkwasser, der Brunki hat Ed Jura Eule angezeigt.
Das wäre witzig, ja.
Und dann Zwischenstand Staatsanwaltschaft oder Zwischenstand Kripo Hannover. Was soll der Scheiß, wir haben Besseres zu tun. Ja, das wird ja auch nicht gemacht. Es gibt ja hier einen bestimmten Grund und der Grund ist ganz offensichtlich, dass man Leute wie zum Beispiel die Betreiber von Fridays for Future daran hindern möchte, so könnte man das ja sehen, dass man dort jetzt zukünftig nicht mehr sagt, die Polizei diskriminiert, mordet und hehlt.
Mhm.
So, das wäre erstmal, wäre jetzt erstmal einem anderen Menschen, so mit dem empfindlichen Übel ist drin und dulden ist das auch drin. So, Frage, ist das Ganze rechtswidrig? Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, hallo, liebe Fridays for Future, jetzt könnte er natürlich nicht einfach sagen, die Polizei hat da rumgenötigt. So sehen wir das natürlich nicht. Wer also mit großen Kanonen, ne, also Mörder bei der Polizei schießt, der muss auch damit leben, dass andere Grundrechtsträger zurückschießen, ne? Weil die Fridays for Future sind Grundrechtsträger, die haben Meinungsfreiheit. Jetzt muss ja die Polizei als Grundrechtsträger auch zurückschießen können. Kurzer Blick in die wunderbare Welt der Staats- und Organisationsrechts und Grundrechte. Ja, die Polizei ist aber gar nicht Grundrechtsträger. Ne? Die Polizei hat keine Meinungsfreiheit. Haben die nicht. Ne? Jeder Polizist hat eine Meinungsfreiheit.
Aber als nicht die Mensch. Polizei als Gesamt.
Aber die Polizei oder auch der Staat, in dem Fall nämlich das Innenministerium oder die Polizeibehörde, die diesen Twitter-Account da betreibt, die haben keine Meinungsfreiheit. So, die haben einen staatlichen Auftrag. Die haben nämlich Gefahren abzuwehren und zu ermitteln für die Staatsanwaltschaft in Strafsachen. Stark vereinfacht, ja. So, jetzt kann man mal fragen, ist das Gefahrenabwehr, wenn ich anfange, irgendwelche Kids von Fridays for Future mit Strafanzeigen zu beschimpfen bei Twitter? Ich denke nicht, ja. Ist das, also das ist ja keine Gefahrenabwehr. Welche Gefahr ist denn da? Die Gefahr, also das sehe ich nicht. Kann natürlich sein, dass jetzt die Gefahrenabwehr, dass sie das nicht wieder machen, damit dann, aber alles Quatsch.
Ja,
ja, also sehe ich nicht. So Strafverfolgung, da habe ich eben schon erklärt, das ist die Vermeidung von Strafverfolgung. Ja,
mhm.
Weil jetzt wissen die Kids bei Fridays for Future, dass sie alle ihre Handys verbrennen müssen und ihre Festplatten verschmoren müssen, weil morgen nämlich die Staatsanwaltschaft Erfurt die Türen eintreten lässt und dann ist da aber Tabula
Rasa. Ich hoffe nicht, dass sie das tun.
Ist, glaube ich, auch nicht die Jungen.
Wir wollen auch niemandem Angst hier machen.
Nein, meldet euch, hau euch raus, ja. Aber letztes Mal ernsthaft, ne? Also ich glaube, es ist alles nicht strafverwendet. So, aber die Nötigung könnte man jetzt, also wenn man jetzt mal anguckt, rechtswidrig ist also, wenn die Anwendung der Drohung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich. Das muss also verwerflich sein, das zu tun. Jetzt können wir mal gucken. Auf Seiten der Fridays for Future steht ein, wenn auch exzessiv genutztes Freiheitsgrundrecht, nämlich Freiheit, ne, also Freiheit, Meinungsfreiheit. Nicht optimal genutzt aus meiner Sicht, ja, aber steht da. So. Und auf der Seite der Polizei steht eigentlich was? Ja.
Mhm.
Ganz schön wenig. Strafverfolgung. Das ist aber nicht Strafverfolgung, das Gegenteil von Strafverfolgung. Also, da würde ich sagen, das könnte sogar verwerflich sein. Und wenn das verwerflich ist, dann haben die, hat wer immer sich da verantwortlich trägt für diesen Tweet, unter Umständen sogar eine Nötigung strafbar gemacht. Gibt in Deutschland bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Wird hier in diesem Fall eingestellt werden von der Staatsanwaltschaft, weil erstens ermitteln die nicht gegen Polizeibeamte, schon gar nicht in Thüringen. Und zweitens
ja.
Ist das jetzt auch einfach dumm gelaufen, ja. Aber ich glaube, wenn man sich mal unterhalten muss, also da hat sich niemand strafbar gemacht. Ich finde, man müsste sich mal überlegen, was macht eigentlich Polizei auf Twitter?
Ja.
Wenn die irgendwelche 18, 16, 20-jährigen Kids ankackt, dass die ein bisschen zu doll auf die Polizei einröschen, ja.
Frage direkt ich auch, direkt haben von ihrer die Meinung sein. Besseres zu tun?
Offensichtlich nicht.
Ja. Das ist traurig.
Gibt in Thüringen ja auch kein Problem, andere Probleme als das offensichtlich.
Nein.
Gut. Das war jetzt noch mein Redeschwall, aber.
Das ist okay, ich bin auch grundsätzlich müde. Aber das liegt nicht an dir. Deswegen war es auch gut, dass du
genau, geredet hast. Genau, also ich finde aber einfach, also ich wollte mich dann nochmal aufregen. Ich fand das ein bisschen feige von den Cops in Thüringen, dass sie das einfach löschen. Also es kann sein, es ist Zufall jetzt, aber ich stelle
es
so.
Es ist trotzdem gelöscht.
Weg.
Ja.
Upsi, haben wir gar keine Rechtsgrundlage für. So, aber, und ich finde halt diesen Stil zum Kotzen. Es gibt wahnsinnig tolle Twitter-Accounts der Polizei, ne? Hier, dieser rechtsextreme Terroranschlag in München, wo die mit ihrer Twitter-Arbeit echt gute Arbeit gemacht haben. Und da war das Gefahrenabwehr. Da ging es mich darum, Panik zu vermeiden, aufzuklären, dass die Leute wissen, was Sache ist. Ne? So, und das
funktioniert
das
in den Fällen grundsätzlich. Ich meine, dass das ja ab und zu anders. Diese Fälle, den du beschreibst aus München, da gibt es ja ab und also nicht zum Glück nicht in dem Ausmaß, aber dass die Polizei versuchen will, Leute von Panik oder so abzuhalten, das passiert ja schon manchmal und da finde ich auch, machen sie im Regelfall einen ganz guten Job.
Ja, kommt auch mal drauf an, aber manchmal schon, manchmal nicht. Aber im Regelfall, lassen wir es im Regelfall stehen, hast recht so. Aber in die politische Debatte darf die Polizei nicht eingreifen. Dafür ist die nicht da. In die politische Debatte kann die Polizeigewerkschaft eingreifen, die tut ja auch mal, wenn sie Polizei ist.
Genug.
Ja, und der Innenminister und der junge Union-Ortsvereinsvorsteher Buxtehude-West, in dem Fall wahrscheinlich eher Buxtehude-Ost, ja, kann sich da gerne einschalten und sagen, die Fridays for Future sind aber voll kacke, Kohle ist super und die Fridays for Futures nicht, ja. Oder ich liebe meine Polizei, ja, mit und ohne Schlagstock. Kann alle machen, aber der Staat, in dem Fall die Polizei, die haben ja ganz kleine Brötchen zu backen, das ist der Staat.
Ja.
Der ist doch nicht für die gesellschaftliche Diskussion da. Ja, und schon gar nicht in der Kombination, wenn du sagst, ich trete hier als Akteur auf zur Diskussion und ich lasse dich hier gleich auch noch verhaften. Also, jetzt übertrieben, also ungefähr kommt es darüber. Ne? So, oh, Anzeige ist raus. Ne? Nee, schön mal überlegen, was es da ist. Und also würde ich einen von den FFS vertreten, da würde ich aber auch Feststellungen klagen, dass das ein rechtswidriger Tweet war und dass das nicht geht. Sowas muss man der Exekutive, also der Regierung, die ein Teil der Polizei ist, ein Teil der Regierung, mit der Judikative, also mit den Gerichten, aber austreiben. Da muss man zeigen, Freunde, bei aller Liebe zu eurer Polizeiarbeit, wie ich es geschrieben habe, so nicht. Ne? Ja.
Apropos so
war
nicht.
Ihr merkt, war mir ein Herzensanliegen.
Aber danke auch für den Hinweis.
Ja,
ich habe den Twitter-User leider vergessen. Aber
wir müssen anfangen. Unsere Fame-Twitter-Nutzer sind auch immer die gleichen Elite-Twitter-NutzerInnen.
Das stimmt. So, apropos nicht klug, nicht sinnvoll. Seehofer. Wir wollen kurz was nachtragen. Seehofer hat nicht angezeigt.
Will, jetzt so schlau, ich sag's doch.
Will aber ein Gespräch, finde ich toll. Wie oft er schon mit der Bild-Zeitung gesprochen hat, frage ich jetzt nicht. Und er will aber auch nicht, dass Rassismus oder Racial Profiling in der Polizei untersucht, weil die Begründung ist wirklich, wirklich geil. Racial Profiling ist ja verboten. Und deswegen gibt es auch nicht. Und deswegen brauchen wir diese Studie nicht.
Ja, wir sind bei 1,44. Wenn ich jetzt darüber anfange.
Wir tragen das nur, das ist nur der Nachtrag dazu. Aber es ist absolut bescheuert. Ja. Unsere Justizministerin hat sich dagegen gestellt.
Ja, ich bin mal gespannt, ob Boris Pistorius, ich habe nicht Oskar gesagt, höre und staune, ja. Boris Pistorius aus Niedersachsen, also besonderes leidvolle Nähe zu mir und dir, ob der jetzt die, bilde ich den Satz, ohne das Wort Eier in der Hose zu benutzen, die Redewendung, ob der den Mumm in den Knochen hat, zu sagen, also lieber, du sprichst ja gar nicht, ne? Also, der spricht wahrscheinlich sehr präzise, ne? Werter Herr, Kollege, Bundesinnenminister, das sehe ich anders, Punkt. Ich werde das anders machen als Sie, Punkt. Ich werde mit der Lambrecht so voll die geile Studie machen. Hey, KFN, Kriminologisches Forschungszentrum Niedersachsen, hier habt ihr mal 500.000 Euro, macht mal eine geile Studie. Bin ich aber gespannt, ob die das machen. Oder ob er sagt, ich habe eben vorhin mit der Polizeigewerkschaft gesprochen, Sauerei, Lambrecht, nein.
Nee, ich glaube, das zweite wird. Meinst du, das wird passieren?
Die geben doch dem KFN nicht 5,50 Mark, um das zu erforschen. Das so.
Nee, das stimmt.
Ach also, Gott. Einige von euch wissen, dass wir beide Teil dieser sozialdemokratischen Großproblemfamilie sind. Misere, ich bin Teil der sozialdemokratischen Misere. dass wir beide Teil der sozialdemokratischen Untergangsmisere sind. Aber ich fände es, so laut, wenn es darum geht, die eigenen Leute zu verdröschen und so leise, wenn es darum geht, der Justizministerin die zu unterstützen, ne? Ja. Frau in der SPD sagt was ihm nicht passt, rabalababa, krabums, ja. Frau in der SPD sagt was Schlaues, war die erste übrigens auch, ne?
Wollte gerade sagen.
Frau sagt was er eigentlich auch vertreten könnte. Still ruht der See, ja, abends wird doch mal in Osnabrück gefahren und Grünkohl gegessen oder was. Nee, also wirklich. Wir dürfen nicht mehr, ich merke gerade, wir dürfen nicht mehr abends aufnehmen. Ich bin abends so pöbelig.
Das ist okay. Aber wir müssen jetzt tatsächlich Schluss machen, weil ich bin super müde.
Ja.
Und ich habe noch nichts gegessen. Das
ist gut.
9:30 gleich.
Feedback,
genau.
Da waren wir schlauer. Ich habe vorhin einen Beyond Meat Burger gegessen und Twister Fries gemacht in meinem Airfryer.
Gut, ich werde was Gesundes essen.
Ja, das ist ja gesund, das ist ja kein Fleisch. So,
ah, ja.
Also Feedback mach ich ganz schnell. Dann kann Laura ins Bettchen mit so einer Portion Pommes im Arm. Pommes sind gesund. Also, wir müssen zu Instagram, haben wir verstanden, machen wir. Und wir sind langweiliger als Goethe, schade.
Das haben wir am Anfang schon gesagt, wir sind zu politisch und zu wenig juristisch. Okay, ja. Dann halt nicht.
Nachtigall, ihr könnt ihr trapsen, aber das ist, glaube ich, nicht Goethe. Goethe hingegen ist, du weißt nicht, ob du schiebst oder geschoben wirst.
Wie gesagt, ich bin eher pro Schiller.
Schiller. Ich überlege, ob ich ein Schiller-Zitat kann.
Nee, ich kann kein.
Kannst du ein Schiller, du bist pro Schiller und kannst kein Zitat?
Nee, aber ich weiß, als wir in Weimar waren, deswegen Weimar ist eine schöne Stadt, haben wir uns beide angeguckt, ja, sehr intensiv. Und ich fand Schiller irgendwie besser, weil Goethe so ein arroganter Typ war. In meinem Verständnis, im Alter Typen von.
Finde ich eigentlich voll cool, 16. Hab ich morgens einen im Spiegel.
Ja, eben, das ist ja das Problem. Gut.
Ich gucke hier gerade.
In diesem Sinne, nein, wir beenden das hier jetzt.
Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht, doch können Worte uns zu Taten führen.
Ja, das ist richtig. In diesem Sinne beenden wir jetzt diesen Podcast. Macht's
das gut. Ende eines Werkes.
Nein,
ist der Anfang eines neuen. Das passt doch. Nee, das ist Talk Potschke. Das ist scheiß Zitatseite. Gut, schick uns mal gute Zitate-Seiten. Bis die Tage. Ciao.
Ciao.